Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Auf der Couch. Diktorisch von Angel Dust und Mercury Tide.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 108. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Seit langer Zeit sitzt mal wieder jemand auf der Couch und möchte also nicht nur etwas über seine Musik, sondern auch ein wenig über sich selbst als Mensch berichten. Und im Intro habt ihr es schon gehört, es ist ein Mann, den man, wenn man so in den 90er und Nuller Jahren in der Metal-Szene aktiver als Sänger von Angel Dust kennt. Mittlerweile ist er auch mit Mercury Tide unterwegs und das ist Dirk. Hallo Dirk.
Hallo Markus, wie geht's dir?
Oh, mir geht's sehr gut, vor allem da ich dich jetzt hier vor dem Mikro hab. Und wir starten mit einer lustigen Anekdote meinerseits. Wir haben uns vor Jahrzehnten mal in Essen bei einem McDonald's getroffen, da habe ich dich angequatscht, aber du kannst dich bestimmt nicht mehr dran erinnern.
War das nachts?
Ja, auf jeden Fall zu fortgeschrittener Abendstunde, das kann man so festhalten.
Okay, und
das
ist wirklich ewig her. Ja. Ich könnte ja ganz cool, ja klar, erkenne ich dich wieder, ich habe dich sofort wieder erkannt, ich weiß es ja, nicht, kann Stimme, sein, dass wir auch beide, wenn du auch spät unterwegs warst, dass wir uns beide so irgendwie unterhalten haben, bestimmt auch ganz lustig war. Aber am nächsten Tag nicht mehr wussten, was los war. Also du wusstest das anscheinend. Ich kann mich da jetzt nicht mehr so ganz genau erinnern. Müsste ich nochmal ein bisschen nach. Also ich habe eigentlich ein ganz gutes Gedächtnis irgendwie. Auch was so ja, gewisse Situationen angeht. Aber ich glaube, das war so zwischendurch mal. In Essen war das ja. Hier, am McDrive.
Ja, genau. In Bergerhausen ist das gewesen. Und das muss aber wirklich, da war Bleed war da euer neuestes Album. Also es ist wirklich Ewigkeiten her.
Also da war ich noch jung und knackig.
Ja, wenn du das jetzt so sagst.
Und hatte
so,
noch Haare im Kopf. Jetzt? Ja. Jetzt habe ich Haare im Gesicht. Von daher ist das egal.
Ach, das ist das Männerphänomen. Ne? Die Haare wandern vom Kopf irgendwann so ins Gesicht. Das habe ich auch mal gelernt. Genau, so funktioniert das also, ja?
Ja, das ist die Schwerkraft. Bei manchen ist die woanders. Zum Glück bei mir nur im Gesicht.
So, und bevor wir hier zu viel Schabernack erzählen,
okay,
starten wir
mal jetzt
rein.
Mal ernst hier, jetzt hier zur Arbeit, komm.
Genau, starten wir mal rein mit der ersten Frage. Wir haben uns jetzt ja in Essen getroffen und darum die Frage erstmal, wo bist du geboren und aufgewachsen?
Also ich wurde geboren hier in Essen auch, im Alfred-Krupp-Krankenhaus, wenn du das genau wissen möchtest. Ja, bin dann groß geworden, erst noch mit meinen Eltern, weil die noch sehr jung waren, in Heising irgendwie. Danach in Rüttenscheid, da bin ich auch sehr lange gewesen. Und ja, gut, meine Kindheit war jetzt nicht ganz so toll, war ein bisschen chaotisch alles von meinen Eltern aus. Deshalb bin ich auch wieder eine Zeit lang zu meiner Oma nach Heising gezogen oder war auch viel da. Das war sehr gut, weil da habe ich viel gelernt. Meine Oma war noch so alte Kriegsfrau, so wie man die früher noch kannte, mit Kittel. Und allen so ein Kram, ne? Und die so 5 Uhr morgens aufstehen, direkt an eine Schippe und alles machen. Und da habe ich sehr viel gelernt fürs Leben und für den Haushalt und generell. Das hat mir ganz gut getan fürs Leben. Ja, ansonsten bin ich nachher so in meiner, ja, als ich meine erste Wohnung hatte, auch wieder nach Essen, nach Rüttenscheid halt gezogen. Da habe ich quasi lange gewohnt. Bin immer von der einen Wohnung zu der anderen, aber auch nicht nur, ich glaube, ich bin da, glaube ich, nur einmal umgezogen oder zweimal. Ja, dann nach der Angelus-Zeit, so ungefähr 2004, Ende 2004, bin ich dann mit meiner früheren Frau zusammengekommen und dann habe ich auch kurze Zeit woanders gewohnt, dann haben wir da gewohnt, dann hatten wir ein Haus und ging halt auch nicht alles so gut. Ja. Dann wieder hierhin gezogen und jetzt wohne ich mit meiner jetzigen Frau hier in Huttrop in Essen. Ich arbeite ja auch hier im Elisabeth-Krankenhaus. Viele, die kennen mich vielleicht als den Schreiner da. Und ja, da fühle ich mich jetzt auch ganz wohl und ja, so ist so eine schnelle Runde mal.
In Huttrop, das ist echt witzig, weil meine Mutter wohnt auch immer noch seit Ewigkeiten in Huttrop.
Wo wohnt ihr denn da?
In der Kurfürstenstraße.
Ja, wir wohnen in der Herbertstraße.
Da sind also wir hingezogen. Verrückt.
Ja, und ich wohne und ich arbeite quasi direkt. Also ich war früher in der Schreinerei in Kettwig. Man ging das aber nicht mehr alles so. Und jetzt weil ich aber auch jahrelang schon von der Firma aus im Krankenhaus gearbeitet habe hier. Und jetzt haben die mich irgendwann mal gefragt vor ein paar Jahren, ob ich nicht fester arbeiten würde. Klar, ne? Ja. Muss man ja, man muss ja auch ein bisschen sein Brot auf dem Teller kriegen, sag ich immer. Aber ist ja cool, ey. Deine Mutter wohnt, ist ja nicht weit, ist quasi einmal um die Ecke und dann wieder um die Ecke.
Ja, wahrscheinlich, genau so, weil die Herbertstraße geht ja direkt von der Kurfürststraße ab oder rein, je nachdem, wie man es betrachtet.
Ja, da muss einmal oben, ist dann nochmal, wie heißt die, also Saarbrücker Straße oder, nee, nicht Saarbrücker, ja, ich meine, ja, die dann irgendwie runter und dann kommst du unten, ja, da kommst du auf jeden Fall drauf. Ja, ist ja lustig.
Über die Stehlerstraße wahrscheinlich dann.
Ja, genau, über die Stehlerstraße kannst du noch, es gibt noch so kleine Schleichwege Richtung Friedhof und dann rechts rein und dann kommst du auch irgendwo, ja. Lustig.
Ja, echt verrückt. So kann es manchmal gehen.
Ja.
Du hast jetzt ja eben schon von deiner Kindheit so ein bisschen erzählt. Was sind für dich denn so die positivsten und auch die negativsten Erinnerungen, die du so aus deiner eigenen Kindheit mitnehmen kannst, wenn du darüber hier reden möchtest?
Ja klar, auf jeden Fall, weil ich mache da auch kein Geheimnis darum, weil ich bin, glaube ich, nicht so der Einzige, der jetzt nicht so eine ganz tolle Kindheit hatte oder sich eine andere Kindheit gewünscht hätte. Also jetzt nicht ganz so hart wie manche, es gibt noch Millionen schlimmere. Aber fangen wir mal erstmal mit der guten Seite an, weil dann kann man nämlich nachher die schlechte und darauf geht es dann auch aufs neue Mercury Tide Album. Ja, also ich, wie gesagt, ich war ja auch viel bei meiner Oma, da habe ich halt viel gelernt für die Kindheit, für mein Leben, sag ich mal. Und ja, mein Onkel, der wohnte da teilweise zwischendurch mal immer, als er sich mal von seiner, weiß nicht, wievielten Frau getrennt hatte, wohnte er immer mal so. Also bei meiner Oma war immer so eine kleine Auffangstation, weißt du, was ich meine?
Ja, da ich immer kann welche dir folgen. Gewohnt.
Fand ich immer ganz gut. Zu der Zeit war ich auch noch jung, mein Onkel war da und ich war halt auch immer mit Musik irgendwie unterwegs. Also der hörte auch viel. Und da habe ich halt viel schon so mitbekommen und damals also auch schon die alten Klamotten irgendwie so was so gab. Also meine erste Band oder sag ich mal so meine erste, ja oder die erste Gruppe, wo ich halt so die oft gehört habe, war die Schallplatte, so eine blaue von den Beatles. Die hat glaube ich auch so jeder im Schrank stehen. Da gibt es ja verschiedene. Einmal blau, gelb, grün glaube ich, weiß und ja. Also meine, und der hatte halt diese blaue. Und die habe ich mir halt von morgens bis abends immer angehört. Die fand ich toll, ja. Und dann gab es noch irgendwie, ich glaube, von Bee Gees, Stayin' Alive, irgendwie so ein Album. Und dann war dieser Song of Tragedy oder so heißt der. Oder Tragedy oder so ähnlich.
Tragedy. Ja, klingt richtig, ja.
So, also ich bin so mit verschiedenen Musikrichtungen irgendwie, Musikstile zusammengekommen. Ja, und dann meine erste, genau, dann gab es noch, die kennst bestimmt auch noch, Formel 1, die Sendung.
Ja klar, mit Ingolf Lück ganz früher.
Ingolf Lück, genau. Also ich habe noch so Peter Ilmer noch ein bisschen gesehen, aber da war ich noch ein bisschen zu jung und dann kam Ingolf Lück. So, dann gab es so irgendwann mal so, immer so 85 oder 84, 85 gab es Take On Me. Aha. Fand ich total ja. Super, war ich totaler Fan von. Ich musste so aussehen, ich musste so die Klamotten haben. Ich habe, glaube ich, mein ganzes Taschengeld beim Schuster für diese Lederschnüre ausgegeben. Damit ich mir die um das Handgelenk binden konnte und was weiß ich nicht alles. Also totaler Fan und super. Das war zum Beispiel sehr lustig und ich habe meine ganze Klasse mit infiziert. Die mussten alle dann auch so rumlaufen. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Also ich habe noch heute über Facebook habe ich noch eine alte Schulkameradin getroffen, die erzählt mir noch heute diese Geschichte. Ich weiß noch, wie du aussahst, Dirk. Ja. Und die Haare hast versucht, dir irgendwie so eine tolle zu machen, was auch nie so richtig funktioniert hatte. Irgendwie, aber egal. War cool. Zerrissene Jeans kann man ja heute kaufen. Früher hast du die noch selber gemacht. Ja, so. Ja, und dann kam irgendwie, dann habe ich ein bisschen Gitarre gelernt. Irgendwie, dann halt dann angefangen. Dann gab es ein Songbook von den ersten beiden Aha-Alben, mein Gott, die habe ich dann versucht dann zu üben, so, mein Onkel war dann wieder bei meiner Oma und der hatte einen guten Kumpel, so, der spielte auch in einer Band und da bin ich dann hingekommen, also der hat mich dann irgendwann da mal mitgenommen, da war ich so 14, genau, so 14, 15 so ungefähr oder, ja, und der sagte zu mir, ach, du spielst Gitarre, ja, so ein paar Töne irgendwie, versuch gerade und so und, ja, stehst du auch so auf Rock und so und Metal, und eigentlich war ich früher noch so ein paar Bands kannte, ja, so die man halt so kannte, so Metallica, Iron Maiden, so, das waren so die Grundbands, so die ich noch so kannte. Ja, und da sagte er immer, ich habe hier so ein Video auf VHS, das kannst du dir mal ausleihen. Da guckst du dir das mal an. So, dann war das eine Aufzeichnung von Pop Rock in Concert, hieß das, 1983 aus der Westfalenhalle. Also alle Metalheads, glaube ich, wissen, wovon ich rede.
Mhm, Iron Maiden, ja.
Iron Maiden war da, Judas Priest, Quiet Riot, Ozzy, Michael Schenker Group, habe ich noch einen vergessen? Ja, bestimmt. Def Leppard, alle. So, das habe ich mir angeguckt. Die erste Band war auf diesem Video war Iron Maiden. Fand ich cool. Ich so, wow, cool. Dann kam, glaube ich, Scorpions waren da. Dann kam Def Leppard, glaube ich, als nächstes. Und dann kam auf einmal Judas Priest. Ich so, wow, was ist das? Ja, ist so mega. Und ja, mit der Harley und alles und KK Downing und Rob Halford irgendwie. Und dann kam dieser Song Victim of Changes und dieser Mittelpart, wo diese ruhige Stelle halt ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich.
She was wonderful. Und dann, und Rob Halford hat an dieser Stelle so geil gesungen, auch diese hohen Töne und alles, dieses, boah, ich war so geflasht, ne? Ich habe gesagt, wow. Ich wollte so aussehen wie KK Downing und singen wie Rob Halford. Hat beides so irgendwie vielleicht geklappt, also aussehen vielleicht. Aber da, ab da habe ich gesagt, jo, jetzt lässt du erstmal lange Haare wachsen. Da war erstmal diese poppige Zeit so ein bisschen zur Seite gelegt. Ja, und so ging es dann weiter. Dann habe ich Ozzy gesehen auf diesem Video und dachte auch, wow, da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, gehört, Paranoid gehört.
Sehr gut.
Ja, und dann fing es halt an. Dann kam das aus der Schule. Ja, ja, und dann waren so Anfang der 90er, war dann so diese Grunge-Zeit, war dann auch ganz cool, mit Alice in Chains und sowas alles. Das war dann, das fand ich so viel cooler, also für mich so, man konnte halt cool aussehen. Weißt du, was ich meine? So abgeschnittene Bundeswehrhose, Chucks an, Feinripp-Shirt, bisschen braun gebrannt, lange Haare, Holzfällerhemd, das kam so mehr an. Ne?
Das war so der Gegenentwurf, ne? Zu dem, was so in den 80ern die Metal-Bands aussahen. Ne? Das war so das genaue Gegenteil dazu. Ne? Das war so basisch und so ein bisschen assig.
Genau. Also früher habe ich immer gesagt, boah, die Metal-Heads bei uns auf der Schule, die waren alle so ganz dünn, blass, ganz viele Akne immer meistens. Die sahen so ein bisschen schmierig aus. Und nachher so, dann war das halt so ein bisschen cooler alles. Ne? Und daher hat sich da dann alles so vermischt. Weißt du, was ich meine? Dann kamen auch so Bands so wie Type of Negative und alles so diese etwas härtere, und dann kam Pantera. Genau, da habe ich 1991, habe ich, glaube ich, war mein erstes Metal-Konzert, Grugerhalle, Judas Priest. Genau, die Painkiller-Tour. Ja, da waren Vorband Pantera und Annihilator waren da irgendwie. Und dann habe ich Pantera zum ersten Mal gesehen und habe mir gesagt, was ist das denn? Was ist, wie kann man mit also drei Musikern, die halt die Instrumente gespielt haben und der Sänger, wie kann man so einen fetten Sound fahren? Ne? War eigentlich nur geil. Und dann, ja, auch so das Outfit, abgeschnittene Hose, irgendwelche Turnschuhe, da sprang, Phil sprang über mir ins Publikum. Da kannte ich die gar nicht. Nachher, ist so ein bisschen später, so habe ich mich dann mit beschäftigt. Ja, und dann kam halt Judas Priest, ne, Painkiller und so was alles, ja. Und dann stand ich so ein kleiner, rotziger Junge irgendwie zwischen den ganzen Schränken mit Kutte irgendwie. Aber fand ich geil, ne? Ja, so ging es dann halt weiter, ne? Dann warst du auf den Konzert, dann, ne? Zu der Zeit war noch viel. Also ich glaube, ich war in der Grugerhalle, zwischen 91, 92 war ich, glaube ich, auf ganz vielen Konzerten. Dann habe ich sogar, dann habe ich als nächstes gesehen, irgendwie Alice Cooper habe ich da gesehen, die Hey Stupid Tour, Ozzy Osbourne, Doro war auch ganz cool, ihr Hören und Lesen, kennst du noch in Essen früher?
Ja, klar, Karstadt,
ja, genau, Karstadt Hören und Lesen. Dann kam ich irgendwie nachher Lehre und wollte mir eigentlich die CD von Saxon holen, weil die Soulball of Rock oder sowas. Die wollte ich mir holen, weil da gab es einen Song auf, den fand ich total cool, bin dann da rein und dann war in dieser Ecke, wenn er da reingekommen ist, war immer so eine Autogrammstunde, war immer da, so in der Ecke so. Ne? So, da konntest du auch die Karten kaufen, die Plakate, die konnte man damals ja auch kaufen da. Ja, dann bin ich da rein und dann stand da Autogrammstunde Doro Pesch. Ja, ich sag, dann gehst du mal hin so, ne? Die kanntest du noch von Warlock irgendwie und Ja, jetzt hatte ich aber nichts zum Unterschreiben. Also habe ich mir die Schallplatte geholt. True of Heart oder Heart of True oder irgendwie sowas hieß sie. Ja, dann hat sie mir ein schönes Autogramm da drauf gerieben. Von Doro, für Dirk in Liebe, Doro oder sowas steht da drauf. Die habe ich sogar noch. Ja, dann bin ich dann abends dann auch nochmal in die Gruger Halle gegangen und habe mir die dann nochmal angeguckt. Aber da waren auch die Karten, weißt du, günstig.
Ja, ich erinnere mich auch an die Zeiten, als man bei Karstadt Hören und Lesen die Karten noch kaufen konnte und als die Zeche in Bochum noch nicht an ein richtiges Vorverkaufssystem angeschlossen war und man nur so Quittungen wie von einem Quittungsblock bekommen hat, so eine Durchschrift einfach nur.
Ja,
und
das sollte geil,
dann
ne?
Die Karte
ja.
hinterher sein, die man umtauschen musste.
Ja, also wie gesagt, das war so eine coole Kindheit, so bis zu der Jugend irgendwie. Und dann, ja, ich war auch schnell, irgendwie hatte ich auch schnell meine eigene Bubude und so, deswegen. Ja, was war noch cool früher Kindheit? Ach, gab es so viele. Ich hatte einen Kumpel, mit dem habe ich quasi auch viel Mist gemacht. Der hat mich zum Beispiel ganz früher, der war ein paar Jahre älter, der hat mich zu Star Wars gebracht. Grundschule muss man haben, ne? Star Wars. Also wenn ich irgendwie manche so heute so ein paar Jugendliche so oder so halt früher mal noch so ein paar Auszubildende, hör mal, kennst du Star Wars? Was ist das? Wie, was ist das? Du kennst kein Star Wars. Da muss ich dir erstmal Grundschule erstmal beibringen. Ich sag, wenn du Star Wars nicht kennst, dann weiß ich nicht. Ja, dann hat ja da, also ich war auch früher auch viel im Kino, war auch immer gut, weil ich bin natürlich immer auch in die Filme gekommen, wo ich eigentlich noch nicht rein durfte. Durch meinen Kumpel, weil er halt älter war und ach, waren wir so in Alien und was weiß ich nicht alles so. Das ist so, ne? Und ein paar so Horrorfilme und hier und da und da. Ja, das war eigentlich ganz gut. Ja, Schulzeit war auch eigentlich ganz gut. Lehre war auch gut. Ja, eigentlich war das so, diese Klamotte war eigentlich immer ganz gut. Und auch so meine ersten Bands, so kleine Bands irgendwie mit meinem Nachbar habe ich zusammen im Haus im Proberaum unten gehabt. Wir konnten zwar nicht spielen, aber ne, wir haben uns halt gut gefühlt.
Ne? Und man hatte Spaß.
Auf jeden Fall. Das machte auf jeden Fall Spaß und ja, und dann gab's halt, ja, und dann ging es halt schnell los. Ne? Dann hast du halt Schülerband, dann von da aus, dann warst du in der Lehre, dann hast du noch eine andere Band gehabt, dann bist du von der Band nach der Band und dann irgendwann nach Jahren, dann irgendwann so Ende 97, dann bin ich dann zu Angelus gekommen. Irgendwie. Auch durch so eine Art, so wie wir uns bei McDonald's getroffen haben, anscheinend.
Ah, nämlich?
Da war ich noch im Nord. Ah. Im Nord irgendwie war ich noch, da war ich noch mit meiner alten Band noch zugange, aber da lief auch schon alles nicht mehr so rund und war viel immer Gelaber und es wurde aber nie was. Und da kam ein guter Kollege an, der mich mal mit meiner vorigen Band mal irgendwo mal live gesehen hat. Der kannte den Schlagzeuger, Wolfgang Kollers. Der hat früher mal bei Scanner gespielt, Schlagzeuger. Ganz, ganz am Anfang. Und mit denen hatte ich dann eine Band mal gehabt und der hat uns dann mal live gesehen in Essen im Julius Leberhaus, weiß ich noch. Und dann sagte er, ey, cool, gefällt's mir, guter Sänger. Ich so, ja, ich gebe so mein Bestes, so was ich so kann, ne, irgendwie, ja. Und dann hat er mich dann immer mal im Nord dann gefragt. Er meinte, hör mal, Angels suchen noch einen Sänger. Hättest du da nicht Bock? Musste ich erstmal überlegen, Angels, ja, habe ich schon mal gehört. Die machen doch so Trash und so was. Ja, die haben jetzt neue Besetzung, neuen Gitarristen, Keyboarder. Ich so, Keyboarder, Trash Metal? Hm. Ja, ich sag, ja. Ja, dann gebe ich den Asima, den, ne, also unseren Schlagzeuger, gebe ich mal die Nummer und dann kann er dich ja mal anrufen. Früher noch Nummern, nicht auf Handy. Ne, sondern einfach um Bierdeckel geschrieben. Dann hast du die gegeben und ja, dann am nächsten Tag oder irgendwann rief er dann an, hallo, hier ist der Assi, hast mal Lust, mal vorzusingen. Ja, dann so kam ich dann nach Angelus halt. Und der Rest ist halt dann Geschichte.
Okay. Kann man auf jeden Fall so sehen. Auf jeden Fall ein Teil der Metal-Geschichte, würde ich mal behaupten. Ne? Also ich habe Angelus sehr gerne gehört damals und ich bin mir gar nicht so ganz richtig sicher, welchen Status hat die Band im Moment eigentlich? Also ist Angelus aufgelöst oder on hold oder wie ist die Situation da jetzt eigentlich ganz genau?
Wir haben ja jetzt, also Ende 2004 ungefähr, war ja der Split irgendwie. Dann hat sich die Band ja nochmal aufgelöst, weil davor ging es ja auch schon los mit unserem Bassisten leider, mit Banks, der hatte ein bisschen psychische Krankheiten, wo er dann aber auch dann freiwillig ausgestiegen ist, hat gesagt, immer Jungs, ich kann das hier nicht mehr. Dann waren Streitereien innerhalb der Band, von unseren Schlagzeuger und Gitarristen, dann Assi ausgestiegen, kam anderer Schlagzeuger, dann Banks wieder eingestiegen, dann gab es die US-Tour, war noch ganz cool. Dann ist Bernd ja ausgestiegen irgendwie, dann hatten wir den Richie ja gehabt irgendwie und haben wir ja noch auf Human Bandage gemacht, das Album. Und dann sind wir ja nochmal auf Tour gefahren. Nee, dann hatten wir mit Richie, glaube ich, die US-Tour gehabt. Genau, es ging nämlich war ein bisschen Streiterei innerhalb der Band wegen der US-Tour. Dann folgte halt der Richie für die US-Tour, die auch sehr erfolgreich war. Und mit unseren alten Freunden von Nevermore und Opeth haben wir zusammengespielt. Und die eine amerikanische Band, God Forbid, glaube ich, hieß die. Ja, genau. Da waren wir halt als Package, sind wir da durchgefahren. War auch sehr geil, sehr lustig, viel erlebt. Und ja, und danach war halt, ging es nochmal wieder bergab irgendwie, Streitereien in der Band und ja, dann hat sich die Band ja erstmal aufgelöst. Dann ein paar Jahre später wieder zusammengefunden mit einem neuen Bassmann, aber der Spirit, ich glaube so ab da war der Spirit nie mehr wieder so da wie früher. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich kann mir das vorstellen.
Das ist halt immer so ein bisschen schwierig so. In der Band, ich glaube, da hast du eine Trennung mit einer Freundin oder so, ist, glaube ich, leichter. Ne, da ist man halt dann auseinander und dann ist es halt so. So, ne? Aber da war halt, man will ja auch eigentlich, man will ja was, aber dann geht es halt immer um irgendwelche Themen. Und wenn dann so einmal so ein mega Knall drin ist, dann... Ja, dann kommt man da nie mehr wieder so richtig klar. Dann haben wir das ja nochmal 2010, ja, wie gesagt, nochmal probiert für ein, zwei Shows. War aber dann auch nicht mehr ganz so, funktionierte nicht so ganz. Ja, dann nochmal wieder nichts gewesen. Und das Problem war immer so, dass manche in der Band immer so sagten, ja, wir bringen ein neues Album raus, Ich sag, Jungs, wir haben kein neues Album. Erzähl nicht immer so einen Quatsch. Wir müssen erstmal Songs machen. Erstmal schauen, ob wir überhaupt nochmal ein Album zusammen machen. So, ja, dann war wieder Funkstille. Dann war ja Ende 2016 rief mich halt Bernd an irgendwie und fragte mich, ob wir nochmal eine Show zusammen spielen würden. Der Veranstalter vom Prog Power Festival hätte uns gerne nochmal da. Also eigentlich wollte jeder ja das Gleiche. Eigentlich wollte jeder nochmal rocken. So. Das wäre auch wieder mit der alten Besetzung gewesen. Also mit Assi, Banks, Bernd, Steven und ich. So, da halt Stevens Frau zu diesem Zeitpunkt gerade gestorben war, hatte er jetzt, kann man auch verständlicherweise sagen, hätte er auch dann keine Lust. Ne? Weil haben wir auch gesagt, nee, immer alles gut, immer. Und da hatten wir ersatzweise erstmal nur den Boris gehabt, der jetzt die anderen letzten Shows gespielt hat. Ja, und dann haben wir auch ein paar Shows gespielt, aber auch da wieder intern waren auch wieder so ein paar Sachen. Weißt du, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn manche Leute sich immer nur auf die anderen so verlassen. Weißt du, was ich meine? So.
Ja, das kenne ich sehr genau. Ja.
Nee, es gibt welche, die lehnen sich ja nach hinten und geben quasi anderen die Aufträge, was sie so machen sollen, und aber selbst nichts tun. Ja, so. Und das ist immer sehr schwierig, dann die Stimmung so beizubehalten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und dann auch eine andere... Wie soll ich jetzt sagen? Andere haben halt irgendwie eine andere Denkensweise, wie man ein Album macht. Weißt du, was ich meine? Und so, und auch wie man ein Album finanziert. Ne? Ja, und dann kann man sich auf manche und den einen anderen nicht mehr so verlassen. Und das gibt dann immer wieder das Gleiche. Weißt du, was ich meine?
Ja, vollkommen.
Ja, und natürlich auch Bernd ist auch beruflich, hat seine Musikschule, spielt in vielen Coverbands, ja, macht natürlich da auch sein Geld, ja. Also jeder hat sich auch über die Jahre ja auch entwickelt, ne? Wir haben auch alle Familie, alle haben einen vernünftigen Job, alle haben irgendwo auch Kinder und alles, ist natürlich nicht mehr so wie vor, ist ja jetzt schon fast 30 Jahre her, ne, 25 so ungefähr. Oder noch älter. Ne? Hilfe, man wird so alt. da hatte natürlich jeder jeden Tag Zeit. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Also gerade, wenn man früher Schülerband war, ne, da hat man nach der Schule nichts zu tun gehabt, außer vielleicht Hausaufgaben, und konnte loslegen. Und wenn man irgendwann in Lohn und Brot steht, ne, ist das eine leicht andere Qualität, dass man dann überhaupt noch Zeit findet oder vielleicht auch, dass das Engagement findet, ne, sich nochmal aufzuraffen und in den Proberaum zu fahren.
Ja, ich sag mal so, wir hatten ja auch Lust, ne? Wir hatten ja auch coole Ideen, wir hatten ja auch schon ein paar Songs und dann kamen wieder so ein paar Ansichten, wo manche, ja genau, das meinte ich gerade, andere Ansichten, um irgendwie das Album weiterzumachen. Und dann gab es natürlich wieder Differenzen, sag ich mal, zwischen ein, zwei Musikern, wo das dann wieder nicht funktioniert, weißt du? Und dann, also ich warte heute noch darauf, dass ich da irgendwas einsingen kann, ne? Wir hatten auch schon ein paar Songs schon fertig, die wollten wir auch im Studio halt aufnehmen und ja, leider ist da gerade wieder so ein bisschen so der Wurm drin. Kann ich jetzt auch ganz offen sagen, weil viele Leute fragen mich auch, was ist mit Angelus, und ich habe auch keine Lust, da mal den Leuten jetzt irgendwas zu erzählen, ne? Das finde ich dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, ein bisschen Fanverarsche. Und da habe ich dann auch jetzt nicht so Lust drauf. Dann kann man lieber sagen, Angelus ist erstmal wieder auf Eis gelegt. Ne? Ja.
Dann lass es uns auch mal dabei bewenden und schließen wir mal den Kreis zu deiner aktuelleren Band, weil, wie du mir im Vorgespräch ja schon gesagt hast, schließt das auch den Kreis zu der Frage vorhin zu eher nicht so schönen Erinnerungen aus deiner Kindheit, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe.
Genau. Also du willst jetzt wissen, worum das Album jetzt handelt.
Wenn es von deiner schlechten, in Anführungsstrichen, Kindheit handelt, dann sehr gerne.
Ja, ich sag mal so, das Album, das hatte ich auch schon etwas länger schon im Kopf gehabt. Und das ist auch, also ich kann im Vorfeld sagen, das ist ein sehr wichtiges Album für mich. Vielleicht sogar das wichtigste Album oder musikalische Werk, was ich gemacht habe, wie man das jetzt auch immer nennen mag. So über die Jahre kommen natürlich, man hat ja so gewisse Jahre, wo man vielleicht so ein paar Sachen unbewusst verdrängt und nicht mehr so am Schirm hat. Und dann spätestens, wenn man zum Beispiel eigene Kinder hat und sich dann die Frage stellt, ich mache jetzt so viel mit meinen Kindern, wieso hat das mein Vater nicht mit mir gemacht? Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel. Mhm. Ja. Und ja, und also die, ich sag mal, die Beziehung zwischen meinem Vater, die eigentlich nie existierte, das war immer sehr, sehr schwierig für mich, also das zu verstehen. Also wir haben uns dann mal getroffen, aber da war alles nur oberflächlich und dann war wieder für mehrere Jahre weg, ja. Und früher, als ich noch halt jung, also als ich noch klein war, und deshalb war ich auch oft bei meiner Oma, spielte viel mit Alkohol bei meinem Vater. Also Alkohol war bei ihm quasi an erster Stelle, ja. Er war jetzt nie groß aggressiv oder so, aber war nicht schön. Weißt du, was ich meine? So, und dadurch war natürlich auch da immer viel Streitigkeiten und zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Meine Mutter, die waren ja beide noch jung auch irgendwie, und ja, da herrscht halt immer nur Chaos, ne? Und deshalb hat meine Oma dann irgendwann, sie ist dann dahin gekommen, hat gesagt, immer, ihr beiden, ihr habt doch einen Knall, ich nehme jetzt den Kleinen jetzt hier erstmal mit. So. Dann war ich dann erstmal bei meiner Oma. So, da habe ich ja ein bisschen, ja gut, ich war dann zwischendurch mal da und da, dann haben sich meine Eltern halt scheiden lassen. Mein Vater habe ich dann eine Zeit lang überhaupt nicht mehr gesehen und ja, aber es blieben so viele Fragen offen, ja. Und jetzt ist er vor 21 oder 22 ist er gestorben, ja. Und es sind noch so viele Fragen offen. Also ich war immer so ein bisschen, in diesem Album konnte ich das halt gut ausdrücken. Es gab halt immer, ich war immer ein wenig traurig, sauer oder auch ein wenig, wo ich dachte, boah, hoffentlich hört das Ganze mal auf. Und halt auch viele Fragen, die offen blieben, wo ich dann ein paar konnte man mir beantworten, ein paar halt nicht. Und darüber handelt halt das Album.
Und kommt daher dann auch der Titel Walls of Confusion?
Genau, das ist halt so, ich habe mir gedacht, wie kann ich das Ganze nennen, dieses Ganze? Also es sind ja alles, zum Beispiel das Intro heißt The Awakening. Das ist halt so der Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel erstmal so für mich diese ganze Situation wieder hochkam so und ich das irgendwie jetzt verarbeiten musste. Das ist halt dieses Erwachen und ich wollte alles so ein bisschen so für mich nachforschen, was so passiert ist, worum es ging damals, warum, weswegen. So, und das ist halt dieses Erwachen, dieses Intro. Dann kommt halt der Song Walls of Confusion, wo ich halt durch, ja, quasi wie auf den Cover durch ein Labyrinth gehe und erstmal das Ziel finden muss, wo ich jetzt eigentlich hin will. Und jeder Stein, der da aufgebaut ist, sind halt Fragen, Situationen, die waren. Und das macht mich halt ein bisschen in Kirre. Weißt du, was ich meine? Und deshalb wollte ich halt versuchen, mir erstmal alles Grobe alles grobe aufzubauen und das dann einzeln zu erforschen und zu verarbeiten. Deshalb dieser Song und deshalb auch dieser Titel.
Und das heißt aber schon, dass das Album dann in Summe auch ein Konzeptalbum über diese ganzen Eindrücke ist.
Genau, ein Konzeptalbum, genau. Das habe ich mir auch echt gut überlegt. Ich sagte, ich will hoffen, die Leute verstehen das genauso, wie ich es geschrieben habe. Aber es gibt echt wirklich Leute, gerade so im Ausland auch, die das auch gut verstehen und auch richtig, die mich dann nochmal so ein, zwei Sachen gefragt haben so und dann sie dann, ja, man hört genau auch raus, was du meinst und auch von deiner Stimme her. Also ich habe auch teilweise echt Texte im Studio eingesungen, wo ich echt davor war, wo ich gesagt habe, nee, ich kann diesen Song nicht singen, der tut mir irgendwo weh beim Singen, aber ich musste den singen und deswegen kommt ja vielleicht auch teilweise die Songs auch so rüber. Aber das ist ja dann auch nur quasi die Wahrheit, ne? Ich wollte das halt alles für mich erarbeiten und das habe ich auch irgendwie geschafft mit diesem Album. Deshalb ist es auch ein sehr wichtiges Album für mich. Und ja, und diese einzelnen Songs sind halt die einzelnen Elemente, die halt so da in mein Leben so vorkamen. Und am Schluss ist wieder alles gut und meine Seele, die hat in Frieden gefunden und jetzt kann ich in Ruhe weiterleben.
Darum heißt der letzte Song R.I.P., also Rest in Peace.
Genau, Rest in Peace, jetzt wo meine Seele das alles so, es gibt noch ein, zwei Sachen, die Hobbys bis heute noch nicht geklärt sind, aber die sind für mich nicht mehr so wichtig, aber alles andere ist geklärt, alles andere wurde so für mich gesagt, obwohl ich ihnen das nie persönlich sagen konnte, aber ich habe es halt so für mich auf diesem Album gesagt und das war für mich so, ja, befreiend, würde ich sagen.
Das klingt auf jeden Fall sehr stark danach. Und wenn jetzt jemand diese Musik noch nie gehört hat, wie würdest du ihm das erklären? Würdest du sagen, es klingt wie eine logische Fortführung von Angel Dust oder doch ganz anders?
Ich sag mal so, klar, mit ein Sänger, ich wurde natürlich auch viel inspiriert, sag ich mal, das erste Album von Mercury, das Y-Album, war ja auch schon sehr düster und ich mag halt diesen Atmosphären-Sound und teilweise, klar, kommen bestimmt durch meine Stimme schon alleine und auch die Rhythmen, ich habe ja auch viele Songs bei Angel Dust ja auch geschrieben, kommt natürlich auch so einiges wieder auf den Mercury-Alben wieder, also da kann man auch wieder so einiges hören von, das ist glaube ich so im Unterbewusstsein, würde ich sagen, ne? Die Of Human Bandage waren glaube ich so 80% von mir. Dann, ja, damals auch Bleed, das haben Steve und ich halt viel gemacht, deswegen, ja, oder I Need You von den Light in the Darkness Album, ne, das waren alles so Songs, ne, ja. Oder halt auch diese Vocals, also ich habe ja auch immer meinen eigenen, also mir hat ja auch nie einer gesagt, wie ich irgendwas singen soll. Ich habe ja immer meine eigene Gesangsmelodien gemacht, ne, so ist ja bei vielen Bands, ist ja irgendeiner der Chef, ja, und der sagt dann jeden, was er zu tun hat, ne, auch dem Sänger, pass auf, du singst das so und so, so und so, so und so und das und das und das, ne. Und das, da hatte ich ja zum Glück den Freiraum, ich konnte singen, oder was ich wollte. Ne? Das wurde dann halt ein bisschen ausgearbeitet, ich habe meine zweiten Stimmen da drauf gepackt und so, alles so, was ich so gedacht habe, so, was ich gut anhören würde, was man gut ausdrücken kann, ja. Und textlich habe ich mich damals mit Banks immer zusammengetan, weil Banks halt ein guter Texter war und konnte auch gewisse Sachen nochmal ein bisschen umschreiben, deswegen haben wir uns da immer gut zusammengesetzt und haben da halt die Lyrics ausgearbeitet, ja. Und ja, ich würde sagen, keine Fortsetzung, sondern ja, ist so ein Teil von mir. Also klar, man hört zum Beispiel Wars of Confusion, hätte auch ein Angelus-Song sein können, so von den Groove her, von dem Beat her. Aber ich weiß nicht, diese Of Human Bandage-Album ist ja auch schon ein bisschen schwerlastig. Ist ja auch nicht mehr so Songs drauf wie auf den Border of Reality-Album zum Beispiel. Ist ja alles schon so ein bisschen düster gestaltet, so, ne?
Ja, so ich glaube, ja. So mit Nevermore auf Tour zu sein, war bestimmt auch ein gutes Package. Das passt, glaube ich, vom Feeling her auch gut zusammen, oder?
Genau, also ich war auch direkt, als wir 98 mit Overkill, Nevermore, wir und Nocturnal Rise auf Tour waren, ich kannte Nevermore nur von den Central Media Samples. Ich muss echt sagen, Warrel Dane war für mich ein großes Vorbild, ja. Und ich habe mir vielleicht auch einiges so die Art zu singen, ich fand's immer cool, weil der so glaubwürdig gesungen hat. Weißt du, was ich meine? Der hat auch, wenn er gesungen hat, I feel my pain, dann glaubst du denen das auch, ne?
Absolut.
das hat immer sehr auch so die anderen Songs nachher natürlich. Na klar, nachher kannte man alles und Warren und ich, wir waren auch super Freunde. Irgendwie waren wir uns auch so super angefreundet. Und er nannte mich auch immer seinen kleinen Bruder, warum auch immer. Und hatte auch immer gute Drinks für uns gemixt irgendwie.
Okay.
Waren auch, er sagte immer, wäre gut für die Stimmen. Ich so, okay, dann glaube ich dir das mal.
Aha.
Bisschen erfahrener, aber hat auch, also wenn man nur einen kleinen getrunken hat, war das okay, aber nicht so viel. Aber egal, ne, war Rock'n'Roll, hat Spaß gemacht und muss man mitgemacht haben alles. Ja, deswegen, also auch so diese Art und ich fand die, nennen wir mal, fand ich sehr, sehr cool. Genau wie Opeth fand ich auch eine sehr, sehr gute Band live irgendwie. Und Opeth kann ich auch nur flüchtig, ein, zwei Lieder, glaube ich, habe ich gehört. Aber da auch, klar, wenn man dann so auf Tour ist, dann hört man natürlich jeden Tag die gleiche Playliste und dann auch die gleichen Songs. Und dann kennt man die natürlich, ne? Und auch die Schweden-Jungs waren super. Ich habe mich super mit denen verstanden. Wir haben natürlich so wie die morgens Kaffee getrunken und Zigarettchen zusammengeraucht, hat Frühstücken gewesen und das war halt schon cool. Dann habe ich für die US-Tour öfters mal für Worrell Soundcheck gemacht für Nevermore irgendwie, weil Worrell irgendwie keine Lust hatte.
Okay.
Ja, mach du mal, du kennst ja die Texte jetzt, dann mach du mal so ungefähr. So, okay. War auch irgendwie ganz, ganz lustig. Ja, war richtig lustig. Und dann hat er sich immer mal da hingesetzt und er fand das cool. So. Ja. Ja, war schon eine lustige Tour. Also auch viel, viel gesehen, auch viel gelernt. Also wir haben ja auch viel von den anderen Bands oder auch im Studio, wo wir waren, im Woodhouse-Studio, auch viel gelernt, wie man was macht und worauf man achten muss und so. Das war schon für mich schon ganz cool.
Das klingt jetzt auf jeden Fall alles sehr schön. Und was würdest du jetzt so als das Highlight deiner bisherigen Karriere bezeichnen, wo du sagst, das war echt der Moment, wo ich gedacht habe, wow, dafür hat sich die ganze Mühe gelohnt?
Ich sag mal so, die US-Tour. Das war echt, also als wir damals gehört haben, rief uns Robert Kampf von Century Media, damals Chef. Der Banks hatte mit seiner Frau in Herdecke eine Kneipe irgendwie, da haben wir dann, oder ich war dann auch oft da in Herdecke, weil wir ja sowieso oft da oben, also ich ja oft in Dortmund war und in Hagen, Studio und sowas alles, klar, tue ich die Fahrt immer von Essen nach da, habe ich gesagt, ja, dann bleib doch direkt hier erstmal. Ja, und dann hatten wir auch irgendwie eine gewisse Abende da und dann rief auf einmal Robert Kampf an. Deine Kneipe irgendwie, nachts auch irgendwie, da war natürlich die Zeitverschiebung, rief dann an irgendwie und fragte uns quasi, ich glaube, da waren wir noch mit Steven, war auch noch mit dabei. Assi, glaube ich auch, ich weiß gar nicht. Irgendwie, also auf jeden Fall ein paar Jungs da aus der Band und dann saßen wir da und irgendeiner schrie, hör mal, der Robert ist am Telefon, fragte, ob wir in 4 Wochen mit Nevermore, Opeth und Gott verbitt auf Tour fahren wollen in den US. Ja, klar, machen wir. Ja, und dann war das erledigt.
Ja, machen wir.
Dann musste ich, ja, wie lange denn? Ja, so 5,5 Wochen bis 6 Uhr ungefähr. Ja, gut, machen wir, ich bin dabei. So, da, ja, und das war halt so dieser Zeitpunkt, was ich dir ja gerade schon gesagt habe, da war noch egal, ja. Da hattest du noch keine Family, dann ja, musste ich das nur meinem Chef irgendwie erklären. Der war zwar immer auch hier, wenn wir mal Shows hatten, war ja auch da irgendwie, hat sich das auch mal angeguckt und so und fand das auch ganz cool. Dann habe ich dann irgendwie an dem Montag gesagt, hör mal, wir gehen demnächst US-Tour. Boah, super. Amerika? Ich so, yo, Amerika. Boah, super. Wie lange? Ich so, ja, 5 Wochen. Was? 5 Wochen. Wie lange? Ich so, ja, so 5 bis 6 Wochen. Ach du Scheiße. Ja. Aber das fand ich gut. Da hat er gesagt, okay, komm, dann mach das. Aber er sagt, dann müssen wir mit Sonne heute Urlaub machen. Ich so, ja, alles klar. Machen wir Hälfte so, dann ist das schon okay. So, weißt du, und das sind dann halt so Sachen, aber ich halt froh drum, dass ich das gemacht habe, ja. Da hast du dir auch noch nie so Gedanken gemacht, ja. Ja gut, dann fehlt ja halt ein bisschen Kohle, scheiß drauf, kriegst ja ein bisschen Gage, kriegst ein bisschen Merchandise, Arschlecken. Ja, aber da bin ich auch heute echt froh, dass ich das gemacht habe, echt. Und sag mal so, Amerika zu sehen, dann mit einer Band, mit deiner Band in Amerika auf Tour zu gehen, das war für mich damals, ist auch heute noch ein Highlight, weißt du?
Kann ich mir vorstellen, weil Amerika ja wahrscheinlich auch die ganze Clubszene ganz anders funktioniert als in Deutschland oder in Europa.
Ja, völlig, völlig. Also auch hier, es fängt schon beim Catering an, also ist nicht so wie hier, Catering-Raum, kriegst du zu essen ab 12 Uhr. wenn du da Glück hast, kriegst du noch eine Flasche Sprudel und ein Bier irgendwie dahinter gestellt. Und manche Clubs hatten dann irgendwie, ja, so kennst du hier so einen Toast und ein bisschen Erdnussbutter. Ja, aber da ist halt ganz anders, ne? Da hast du dir irgendwo da was zu essen gesucht oder im Supermarkt da irgendwo. Und aber das war mir so egal, also das war uns total egal, ja. Das war ein ganz anderes Touren wie hier. Aber das hat mega Spaß gemacht. Und wir hatten zu der Zeit super, super Wetter da, ne? Es war super heiß, wenn, weiß nicht, ach, da waren wir auch schwimmen in Florida. Du hast, und das Gute war, du hast natürlich mal alles gesehen. Das war das Schöne, ne? Da haben wir in Brooklyn in den übelsten Club gespielt, wo unser Fahrer ein bisschen schneller fahren musste. Ich sag, warum fährst du so schnell? Ja, hier ist so eine Gegend, da müssen wir ein bisschen schneller mal durchfahren. Okay.
Ich hab Vertrauen.
Ne? Da waren irgendwelche Gangster irgendwie, weiß nicht, wie die alle heißen, The Bloods oder was weiß ich da irgendwie. Ne? Wenn du da jetzt nicht so aufgepasst hättest, kann es sein, dass du da erst gar nicht mehr ankommst im Club. Ne? Aber dann wieder zwei Straßen weiter, war dann wieder ganz normal. Ne? Ja, und dann fährst du halt da durch Brooklyn und siehst dann auf einmal diese Schweb- oder diese Schwebebahn, was die haben, oder diese, weißt du, die Bahn, die oben fährt, da denkst, und dann siehst du, ey, das war doch in Rocky-Film oder was weiß ich, oder in Ghost hier mit Patrick Swayze und so, weißt du, da fallen die ganzen Filme wieder ein, ne, so. Oder dann gehst du durch New York oder siehst die Freiheitsstatue oder du fährst über die Golden Gate Bridge, ja, geil, weißt du, das sind alles so Sachen, die du eigentlich nur aus dem Film kennst, ne. Und dann noch diese Clubs, ne? Und du kamst aus Deutschland, hast da gespielt. Also da gab es auch super Geschichten irgendwie und die Leute auch alle so, ja, auch alle irgendwie neugierig. Warte, ihr kommt aus Deutschland, boah, super geil und so. Da warst du halt ein bisschen, hattest halt ein bisschen den Bonus, ne? So. Genau wie die Jungs aus Schweden, ne? Die OPEF-Jungs.
Das kann man sich heutzutage wahrscheinlich, also als Deutscher kann man sich das gar nicht vorstellen, dass Amerikaner sich für Deutsche interessieren. Ne? Man denkt ja immer, es muss doch genau umgekehrt sein. Aber klar, warum nicht?
Nee, aber die sind voll, also echt, also wenn du da Deutscher und dann jeder komischerweise hatte eben einen Großvater, der auch aus Deutschland kam oder sowas, ne? War immer ganz hell lustig. Oder die hörten, du bist nicht von hier, kommst irgendwo anders her, irgendwie so ein Trucker am Klo, weißt du, stehst da mit so einem Trucker. Beide am Pinkeln irgendwie und er fragte, woher ich komme. Ist ja aus Deutschland oder aus Germany, ne? Ja, super, finde ich geil. Und dann macht ihr hier? Ja, wir sind auf Tour. Ach, super. Was macht ihr für eine Musik? Das und das? Ja, hast du noch eine CD da? Ja, er müsste mal neue CD für sich im Truck haben. Ja, dann hast du dir eine ne, CD gegeben und super, ne? Ja, echt super freundlich auch alle, ne? Alle echt, also muss ich sagen, ne? Hat mega Spaß gemacht. Wir haben viel gesehen und viel erlebt auch und alleine auch mit den Jungs mal wieder zu fahren, ne? Mit Nevermore. Wir waren ja viel mit denen irgendwie unterwegs, ne? Und dann, ja, das war schon cool. Und auch Fans, die Fans sind auch super gewesen, ja. Du kommst dahin, oh, hier kommt extra aus Deutschland hier rüber, boah, geil und so. Ja, weißt du, da kamst du echt vor wie so ein kleiner Rockstar, obwohl dieses Rockstar-Sein habe ich eigentlich nie so, ich wusste immer, wenn ich nach Hause komme, muss ich am nächsten Tag arbeiten. Weißt du? Und das hat mich auch eigentlich auch immer ein bisschen auf den Boden gehalten. Das fand ja gut. Und du hast natürlich auch früher eine Freundin gehabt, die dann erstmal sagt, wenn du nach Hause kamst, bringst du mal kurz noch den Müll nach unten? Irgendwie, was? Ne? Du wurdest sofort auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt, ne? Und nicht ja, ey, ich hab gleich Soundcheck. Nee, du bist wieder zu Hause. Und du kannst mal den Keller mal aufräumen. Den wolltest du ja schon lange aufräumen. So ungefähr, weißt du?
Ja, das echte Leben hat einen sehr schnell wieder.
Aber das war gut, ne? Und ja, also ich habe es auf jeden Fall genossen und ich würde sagen, für der musikalischen Sache her war das für mich so das Highlight, so, ne? Und da, natürlich, wir haben auch 98 in Wacken gespielt, auch, und natürlich auch nochmal super, du lernst natürlich durch die Musik auch viele deiner Bands kennen. Beispiel, ich bin ja auch heute noch großer Savatage-Fan, aber 97, 98 war ich auf meinem Höhepunkt von Savatage. Ja, ich habe die hier in Bochum gesehen, 97 live, super. Ja, und dann denkst du, boah, geil und super, ey, und boah, ne? Und dann auf einmal ein Jahr später spielst du in den gleichen Clubs mit Angelast, weißt du, das war super. Und du spielst noch mit denen zusammen in Wacken. Und am nächsten Tag noch am ersten Rock Hard Festival in Hagen. Weißt du? Und da habe ich mir natürlich direkt meine ganzen CDs und alles gegeben und habe mir die Klamotten da unterschreiben lassen. Ne? Ja, und du machst auch Fotos mit denen und du merkst, ey, das sind ganz normale Menschen.
Naja, ich weiß ne? nicht.
Die trinken genauso ein Bier wie du, die fragen nicht genau nach dem Weg immer, wo ist das Klo hier? Ja, alles super, ne? Ja. Ja, und das ist halt cool und das ist auch immer noch ein schöner, so ein Beigeschmack, auch einfach mal Leute kennenzulernen, die du eigentlich so nie hättest kennenlernen können, weißt du, was ich meine? So.
Ja, absolut.
Das ist schon ganz cool. Ja, aber du trotzdem hast halt immer so gedacht, okay, wenn du nach Hause kommst, musst du auch wieder gucken, dass du hier an deinen Job und alles und das war eigentlich gut, das hält immer so ein bisschen bodenständig, weißt du?
Und dann lass uns doch mal genau bei dem Thema bleiben. Bei all der Euphorie, die man da jetzt ja so aus deiner Stimme immer noch hören kann, hat es in den ganzen Jahren mal Momente gegeben, wo du gedacht hast, das ist doch alles für den Arsch, ich motte mein Mikro ein, ich gehe nie wieder auf eine Bühne? Oder hast du immer gedacht, ich ziehe das weiter, weil ich das in erster Linie ja, denke ich mal, für dich selbst tust du das ja oder weil du Musik ganz einfach liebst?
Also ich liebe Musik immer. Es gab mal so Momente, wo ich eigentlich gedacht habe, so nicht, ich habe keine Lust mehr, aber ich habe so gedacht, ach, dann wart jetzt bestimmt, dann hast du deine Family, hast dein Haus, hast dich um ganz andere Sachen gekümmert, hattest auch zu dem Zeitpunkt keine Band, hast zwar unten mal so ein bisschen geklimpert, aber irgendwie kam es auch nie so richtig dazu. Das fand ich halt ein bisschen schade, aber ich habe so gedacht, okay, dann wart das jetzt. Ne? Du hast ja schöne Momente gehabt. Und ja, und dann, und der kleine Bruder von irgendein Fan von uns, der hat bei uns mal Zivi gemacht im Krankenhaus, mal damals, war ich auch schon oft hier. Und der sagte immer, mein Bruder, der kennt dich. Aha, sag ich, woher? Ja, hier von Angelus. Ist auch cool, yo. Ja, und der kennt doch hier Mercury. Ist auch super, die kennt er auch, ja geil, irgendwie so, ja, da habe ich mir auch nichts so dabei gedacht und der hat mich quasi so auch ein bisschen nochmal, wollte ja mal nicht mehr was machen, so, ich sag, ja, mit Angelus ist so gerade wieder, gerade schon wieder auf Eis gelegt, sag ich, mit Mercury war ja eigentlich nur so ein Project-Ding irgendwie, war auch geil, das war zum Beispiel auch eine schöne Zeit, mit den Jungs, mit den Anders Evers, T. Tiamat, der Bassmann und der Drummer von Flowing Tears, der später bei Powerwolf auch mitgespielt hat am Schlagzeug, mit denen habe ich ja die Platte gemacht. Ja, das war auch eine schöne Zeit, also die Studiozeit, wo wir hier waren. Ne? Ja, also wie gesagt, und der hat mich eigentlich dazu so ein bisschen wieder angetrieben, sag ich mal. Dann habe ich mal zu Hause mal die Klampfe mal wieder rausgeholt und habe dann mal abends mal so ein bisschen, wenn die Kiddies mal im Bett waren, mal ein bisschen gespielt irgendwie. Ja, dann, also Ideen hatte ich eigentlich immer im Kopf. Und dann habe ich einfach gedacht, ach, was, du machst mal so ein paar Songs irgendwie. Ja, und dann habe ich dann wieder so angetrieben, um wieder ein Album zu machen. Ja, dann kam es auch raus, war auch alles gut irgendwie. Ja, dann fing natürlich das Line-Up wieder. Und das meinte ich halt, wenn dann wieder gewisse Leute ein bisschen Höhenflug kriegen, ne? Mhm. Sag ich mal vorsichtig ausgedruckt. Und dann, ja, auch sich, schlimm ist immer, wenn sich so in einer Gruppe Gruppen bilden, kennst du das?
Ja, die Lagerbildung.
Und dann hatte ich auf einmal auch, ja, und dann fing bei mir auch irgendwann, das hatte jetzt nichts dann mit der Musik zu tun, sondern einfach, da war so der Zeitpunkt, wo sich meine erste Ehe aufgelöst hat und ich sagte zu der Band gesagt, die ja eigentlich ja meine Band ist, die ich ja gegründet habe, wo ich gesagt habe, na Jungs, ich muss jetzt mal ein bisschen mal ein bisschen Pause machen, ich muss ein paar Sachen irgendwie regeln, ja, wo dann dein bester Kumpel, der dann Bass gespielt hat, meinte, ach, wisst ihr was, dann holen wir uns doch einfach einen neuen Sänger und so, weißt du, den ich auch damit reingeschleust habe in meiner Band, weißt du, so. Ja, dann habe ich gedacht, weißt du was, ich schmeiß euch jetzt alle raus, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr. So, dann war auch erstmal ein bisschen Funkstille, hatte ich auch viele private Sachen, die ich erstmal regeln musste. Ja, und dann war es wieder so einigermaßen okay, ja, und dann fing ja auch schon wieder mit Angelus die Zeit an. Und danach habe ich, oder so dazwischendurch hatte ich schon so einige Songs oder Ideen, nur Riffs, Gitarrenriffs, hatte auch ein paar Textzeilen. So ab, ich würde sagen, Ende 17, ja, und die ich dann jetzt für dieses neue Mercury-Tide-Album verwendet habe. Da kam mir dann erstmal die Idee, hey, das hilft dir, einfach mal Sachen zu schreiben, das tut dir gut. Und ich war ja da frei, ich hatte keine Band, ich hatte keinen Druck, ich hatte ja damals auch mit dem zweiten Mercury-Album, hatte ich auch den Fehler gemacht, beim kleinen Label zu unterschreiben, die eigentlich gar nichts gemacht haben, nur mir auch für Nerven gegangen sind. Mit irgendwas und da war ich halt frei jetzt. Deswegen habe ich auch jetzt kein Label. Ich mache halt vieles selber. Heutzutage ist zum Glück die die Sache ja so, dass man ja viel über Internet machen kann und hier machen kann und das, ja, ich mache auch alles hier selber, ich verschicke die Schallplatten selber, wenn einer eine haben möchte und alles und ja, und kümmere mich um viel. Da war so eigentlich mal damals so, also nicht so der richtige Zeitpunkt, dass ich keine Lust mehr hatte, sondern einfach mal, mir fehlte die Zeit, ganz einfach. Und es war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, oh Mensch, da ist die Band und ich muss jetzt aber zu Pro oder so. Es, zu dem Zeitpunkt gab es nichts, ne? Also deswegen habe ich mich da erstmal auf andere Sachen konzentriert und habe so für mich gedacht, okay, dann wart jetzt, schade. Aber vielleicht ist ja nochmal irgendwann die Zeit soweit, ne?
Ja. Ja, ist klar. Magst du uns mal erzählen, ob dir jemals etwas so richtig Peinliches während eines Konzerts widerfahren ist?
Ach, da gibt es so einige Sachen.
Ja, hau raus.
Hau raus, ja. Ach, da gibt es so einige Sachen. Ich hatte immer früher, war ich immer ganz am Anfang, jetzt nicht bei Angels, aber so davor die Bands, ja. Ich konnte immer gut improvisieren mit Texten, ja, super. Ich hatte auch immer sofort eine Gesangsmelodie, da war ich auch, habe ich mir selber manchmal auf die Schulter geklopft. Aber Text, ich war immer so textfaul, ja. Ich habe manchmal versucht, mir die Texte alle auf die Bühne zu kleben und ja, auf Folien oder mit Folien abgedeckt, was natürlich, wenn da mal so ein Stückchen Wasser oder ich sag jetzt mal einfach ein Kaltgetränk drauf lässt, dass man da auch leicht wegrutschen kann, ja. Und wenn dann so dich da so ein paar Mal des Abends schön, sag ich mal, auf gut Deutsch auf die Fresse legst und die Leute denken so, was macht der da oben, gehört hat jetzt mit zur Show oder... Hier, Essen, Papestraße zum Beispiel, gibt's, ich glaube, ich habe noch eine Videoaufnahme, ich weiß gar nicht, ob da damit drauf ist, also da haben wir auch ein paar Mal gespielt früher so, war immer ganz lustig und danach ins Nord und dann Rockstar spielen, war immer ganz, ganz lustig. Auf jeden Fall, ja, dann gab's natürlich so Sachen wie, man rennt los, trittet auf das Mikrofonkabel und man singt dann einfach weiter und das Kabel ist raus. Bis man dann merkt, dass überhaupt kein Kabel mehr im Mikrofon ist und die Leute auch gucken, was macht der da? Wieso ist das? Aber richtig peinlich fand ich auch, weil man mit Angelas in Krefeld gespielt, wie hieß der Laden? Kufa oder so? Kufa? Da gab es so einen Laden? Oder
Kulturfabrik
einen Laden
gibt es auf jeden Fall. Das ist ein etwas kleinerer Laden.
Ja, also Kufa, glaube ich. Naja, ja, Kufa, genau. Da hatten wir auch den Richie halt kennengelernt. Der spielte damals mit Demons in River Wizards, mit den Iced Earth und so. Und Hansi von Playing Gay Guardian, glaube ich, war auch so ein Project-Ding. Genau, und wir spielen als Vorband, ja. Und ich dachte, ach, am letzten des Songs springst du schön ins Publikum, hast ja schon öfters gemacht, haut auch alles hin, ja, super. Pressegraben dazwischen, oben von der Bühne, Anlauf genommen. Zwischen den Monitorboxen liegen ja die ganzen Versorgungskabel, große, ne, ja, da drauf gelatsch ich Esel. Schön den ganzen Schwung verloren. Und nicht ins Publikum gesprungen, sondern vor diese Absperrung. Hat mir auch gut wehgetan und guckte quasi so ein Fan genau in die Augen. Oder er guckte mir in die Augen, oder wir guckten uns beide in die Augen. Und er nur so, geht's dir gut? Ich so, das weiß ich noch nicht.
Das weiß ich noch nicht.
Und bin dann
nicht.
Aber trotzdem, da sind ja noch so, an dieser Absperrung sind ja noch so Stufen, so kleine, ne? Für die Leute, die dann rausziehen, falls mal, ne? Ja. Einer ohnmächtig wird so, ne? Gibt's so kleine Stufen vorne dran. Ja, trotzdem noch versucht, ins Publikum zu springen und hat so eine leichte Rippenprellung, die anscheinend, und sind aber, ich glaube, so eine Woche später auf Tour gefahren. War jetzt auch nicht klug von mir irgendwie. Ja, dann auch, als wir in Berlin gespielt haben, war auch gut, waren wir mit Jack Pants auf Tour, genau, das war 98. Ende des Jahres, war auch sehr kalt irgendwie alles und da haben wir in Berlin Glashaus, hieß der Club, glaube ich. Es gab einmal ein großes und ein klein und wir haben ja mit diesem kleinen gespielt und irgendwie funktionierte da generell die ganze Technik. Ich weiß nicht, ob das so kalt war, da war ja auch arschkalt, glaube ich. Und ich hatte gesagt so zum Lichtmann, pass auf, am Anfang haben wir ein Intro, bitte schön Nebel und ne, Licht rein und alles und dann machen wir das schön, ja. Alles klar, kannst du haben. So, Nebel und irgendwie ging die aber nicht mehr aus. Das war auch gut, die Nebelmaschine. Und das ganze Intro haute die Nebelmaschine alles raus, was da drin war. Ne? Und ich, ja, aber die anderen Jungs, die waren schon auf der Bühne und ich noch nicht. Ich wollte ja den Show-Effekt haben, kommst du ein bisschen später. So wie das ja der Frontmann so immer macht bei Konzerten. Aber ich habe die Bühne nicht mehr gesehen. Und die Band, die spielte schon. Und ich habe mein Mikro gesucht. Es war so voll genebelt. Ich bin da, glaube ich, aber die Leute haben mich von unten gesehen, wie ich irgendwie da auf die Bühne gekommen bin und habe, ich bin, glaube ich, so 3-4 Mal an meinem Mikroständer vorbeigelaufen und die Strophe fing schon an. Und ach, das war auch peinlich. Und wäre noch beinahe noch gestolpert wieder in den Pressegarten rein, weil ich dachte, irgendwo muss dieses verkackte Ding noch stehen. Ah ja, das waren so Dinger. Ja, da gibt es bestimmt noch ein paar andere. Ja, auf jeden Fall so. Dann ist mir mal die Hose gerissen oder der Knopf ist mir oben abgeflogen, weil hast du geschwitzt, alles klebt und man meinte ja, man müsste noch ein bisschen da rumspringen und dann auch mal pick, Knopf weg. Und ich habe nur gehofft, hoffentlich hält der Schweiß jetzt die Hose noch am Arsch fest. Sonst haben wir nämlich ein bisschen Probleme. Ich will hoffen, ich habe eine coole Unterhose an, so ein Tigermuster oder irgendwas. Oder und nicht Schießer Feinripp. Wäre natürlich uncool gewesen. Und dann schön bei Schwarzlicht am besten noch.
Ja, das wäre perfekt gewesen. Absolut perfekt.
Dann kann man doch immer sagen, gehört zur Show.
Ja, natürlich. Ist alles geplant, ist alles skriptet und so.
Ja, das hat man monatelang ausgeplant. Ach ja.
So, dann lass uns mal zu etwas leicht anderem kommen. Lass uns mal eine kurze Runde Entweder-Oder spielen. Ich nenne dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für das, was du davon lieber tun würdest. Also nicht tun würdest, sondern was dich mehr anspricht. Bei der ersten Sache bin ich direkt sehr gespannt. Iron Maiden oder Judas Priest?
Oh, ich würde sagen Grundschule Judas Priest.
Okay, hätte ich jetzt auch nach deiner Ausführung von vorhin gedacht. Nächstes Thema, AC/DC, ein Thema für dich?
Ja.
Dann Bon Scott oder Brian Johnson?
Muss ich passen, finde ich beide gut. Jeder hatte sein eigenes Ding, aber ich muss mich ja jetzt entscheiden, ne?
Nö, musst du nicht. Du kannst auch sagen, nee, kann ich nicht. Ist völlig fair.
ich würde sagen, mal ganz kurz gesagt, passt bei beides. Ist super.
Hier bin ich gespannt, ob das überhaupt ein Thema für dich ist. Ey. Merciful Fate oder King Diamond?
Habe ich nie so viel gehört, muss ich sagen. Also wenn, dann King Diamond. Da kenne ich, glaube ich, mehr von.
Okay. Dann das ewige Streitthema, gerade aktuell wieder ganz hoch in Kurs bei vielen Leuten. Die gute alte CD oder die noch ältere LP?
LP. Ich bin ein alter Vinyl-Fan. Und wo andere Anfang der 90er alles weggeschmissen haben, habe ich das alles gesammelt und auch jetzt wieder großer, oder schon länger großer Fan bin, wo ich auch zu gut, weil ich mich auch viel auf den Plattenbörsen rumtreibe, da habe ich nämlich unseren jetzigen Schlagzeuger kennengelernt. Deshalb war das wieder gut.
Sehr gut. Clubkonzert oder eine Stadion- bzw. Arena-Show?
Club.
Hätte ich auch gedacht. Ist intimer, ne?
Weil Stadion ist manchmal ganz cool, nur kommt drauf an, wo du stehst. Wenn du dann am Arsch der Welt stehst, ist doof. Ja. Nee, dann lieber Club ist mehr, oder so kleinere Hallen ist auch noch okay.
Und dann wieder etwas, wo ich mir nicht sicher bin, ob es ein Thema für dich ist. Die Toten Hosen oder die Ärzte?
Da wir früher viel in der Schülerband die Ärzte gespielt haben, würde ich sagen die Ärzte.
Sehr schön. Wäre auch mein Pick gewesen. Ich habe die Ärzte früher lieber gehört, muss ich sagen.
Ja, die hatten immer, ja, und das Gute war, man konnte hier auch ein bisschen reizen damit. Wir haben dann mal irgendwie, aber wir haben das Gleiche gemacht wie die Ärzte. Wir haben Geschwisterliebe gespielt am Schulball hier und haben aber nicht gesungen. Und die wussten alle, was wir meinen. Und das Gute war, aber auch dadurch bin ich zum Singen gekommen. Also, kannst du mich ja her mal fragen, wie ich überhaupt zur Musik vielleicht gekommen bin oder so. Ein Teil hab ich ja schon gesagt, aber zum Beispiel zum Singen. Aber egal, wir machen jetzt erstmal das Spiel.
Genau, bei einem Konzert, wenn du spielst, mit Klick-Track oder ohne?
Ja, ohne.
Ohne, muss so gehen.
Life is life, muss alles, da wieder, wenn ich mir Iron Maiden anhöre, alles paff, klatsch, überhaupt. Live muss man zwar immer ein bisschen drauf achten. Wir haben auch Bleed manchmal ein bisschen zu schnell gespielt oder Cross of Hatred. Egal, aber da ist natürlich diese Live, dieses, ach, ne? dieser Kick. Ne?
Genau.
Nee, da muss alles so kommen, ja.
Und die nächste Frage schließt so ein bisschen daran an, wenn man live spielt mit einem Backing-Track oder muss wirklich alles live sein?
Ich finde, wenn man so eine, die Bands, so wie das sind, live, wenn man natürlich so ein bisschen Industrial Metal macht, wo irgendwelche Samples laufen oder damals bei, ich glaube, bei Fear Factory oder so, das gehört dazu. Da müssen auch diese Sounds hin. Da finde ich das auch total okay. Ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Band hat und dann fällt auf einmal irgendwas aus und du hörst nur noch ein bisschen Schlagzeug und vielleicht ein bisschen den Sänger, dann finde ich das doof. Also wenn so ein bisschen Kram im Hintergrund läuft, finde ich das total okay.
Wieder eine Frage, wo ich nicht weiß, ob es deine Art von Musik ist. Hammerfall oder Rhapsody?
Weil wir mit Rhapsody auf Tour waren, würde ich sagen Rhapsody. Aber ich mochte das erste Album vom Hammerfall mehr. Da ist auch eine ruhige Ballade drauf. Und außerdem habe ich mal kurze Zeit für die mal ein bisschen Merch gemacht. Also ich habe meiner damaligen Freundin mal mitgeholfen, als sie da Merch gemacht hat bei Hammerfall. Dann habe ich die Jungs halt ein bisschen kennengelernt. Hammerfall.
Und zum Abschluss eine Sache, die ich persönlich immer sehr schwierig finde. Metallica oder Megadeth?
Metallica. Metallica ist auch so ein Ding, Megadeth kenne ich auch so ein paar Lieder, habe mich auch nie damit so beschäftigt, weil ich auch manchmal vielleicht auch nicht zu der Zeit so diesen Sound gehört habe, aber Metallica ist klar. Gibt es auch nur ein Metallica-Album, das ist das Master of Puppets, das ist für mich das geilste Metallica-Album. Auch vielleicht, weil ich das damals immer mit meinem Kumpel zusammen gehört habe, mein Heiko Lehmann, den ich auch schon seit Millionen Jahren nicht mehr gesehen habe irgendwie. Und wir beide haben zusammen in der Schülerband gespielt. Deswegen haben wir uns da immer abends die Klamotten irgendwie reingehört. Genau wie von Iron Maiden, Somewhere in Time. Glaube ich, heißt das Album?
Ja. Von 86.
Mit Wasted Years drauf und war auch so mein erstes Gitarrenlick, weil ich mal geübt habe, weil ich das so cool war.
Gitarrenlick, das ist ein gutes Stichwort, wo du mich ja eben so quasi so ein bisschen hingelotst hast, aber das stand tatsächlich noch auf dem Zettel. Du hast ja gesagt, du hast Gitarre gelernt, aber du bist dann ja irgendwann in den Sängerposten reingerutscht oder wie auch immer. Wie kam es denn dazu? Weil ich stelle mir das immer so ein bisschen interessant vor. Entweder weiß man, dass man Sänger werden will, weil, keine Ahnung, man sieht Rob Halford oder Bruce Dickinson und denkt, geil, das will ich auch machen. Aber wenn man erst Gitarre gespielt hat, was du ja gesagt hast, woher kommt dann der Schritt, irgendwann zu sagen, ich will auch singen? Weil du hast ja auch stellenweise Gitarre gespielt und gesungen, aber bei Angel Dust warst du ja eigentlich dann hinterher primär der Sänger.
Genau. Also ich bin halt dazu gekommen, wie gesagt, damals, ich habe halt gerne so für mich gesungen. Wie gesagt, ne, früher großer Aha-Fan, fand ich, habe ich ja immer mitgesungen. Aber ich hatte halt auch meine erste Band, so war ich halt auch so, hab nur ein bisschen gesungen, weil keine Ahnung, also waren wir ja nur mit zwei Mann, deswegen, als wir auch ein bisschen so die Ärzte-Lieder gesungen haben, aber ich habe jetzt nie gedacht, dass ich jetzt mal Sänger so werde. Ich habe immer gesagt, ja gut, dann waren wir in eine Schülerband, da hatten wir drei so Mädels, die gesungen haben, und wir haben dann einfach als die Jungs hinter, haben wir dann einfach die Musik gemacht. Ja, und wie gesagt, mein Kumpel Heiko Lehmann und ich, wir hatten uns einen Dietrich gebaut, damit wir in der Pause im Proberaum konnten. Weil wir auch noch jung und doof waren, haben vergessen, dass da drüber oder drunter das Lehrerzimmer war und unser Rektor auch zwar in der Schülerband mitgespielt hat. Das war immer ganz praktisch bei Klassenarbeiten, kam er rein, ja, wir haben jetzt eine Probe. Ah, okay, tschüss. Ne, wir uns dann reingeschlichen haben und haben dann gespielt. Ein bisschen Schlagzeug, ich habe Gitarre gespielt. Natürlich alles dann mal, was wir so eigentlich nie gespielt haben. Unter anderem krampfhaft versucht, The Wasted Years zu spielen irgendwie. Und was weiß ich nicht alles irgendwie, so was man halt so konnte ein bisschen. Und dann sagte mein Kumpel halt so, hör mal, sing doch mal ein bisschen. Ist das hier nicht so, ich sag, nee, kacke, nee, komm, ey, lass ein bisschen rocken. Nee, komm, jetzt singen wir. Ja, habe ich die Gesangsanlage angemacht und dann habe ich dann einfach gesungen. Ich glaube, wir haben dann, weiß nicht, Sweet Child in Time von Deep Purple haben wir so ein bisschen gesungen. Dann hatte ich ja noch eine junge, zarte Stimme, kam natürlich auch so hoch. Und dann auch irgendwie so die anderen Klamotten. Naja, und dann haben wir halt einfach mal so ein bisschen so Ärzte gespielt und das gemacht und hier gemacht und haben dann auch ein bisschen da rumgerockt und voll den Spaß gehabt, haben natürlich die Zeit vergessen. Und irgendwann stand unser Rektor in der Tür und wir beide so, oh, jetzt gibt's erstmal einen mega Anschiss, weil wir erstmal so hier reingegangen sind und ja, und dann sagte einer so, okay, du singst dann ab heute, ne, und ist dann wieder rausgegangen. Und ich so, okay, dann singe ich jetzt ab heute. Ja, dann habe ich gesungen, dann hast du natürlich ein paar Auftritte mit deiner Schülerband gehabt, wo dann auch viele kamen, wo, ey, hast eine gute Stimme, gefällt mir, oh, super, hier. Und dann auch der Effekt war auch, dass mal so ein paar Mädels ankamen, ach, hast du super Stimme, ach ja, hi, und so.
Kam dir gelegen, ja?
War natürlich, ja, das war natürlich auch cool, so wenn du dann irgendwann mal gesagt hast, das war immer so ein... Ja, heute würde ich da jeder für auslachen, aber wenn es da irgendwo stand, hi, ich bin der Dirk, ich schreibe Songs. Ach, ehrlich, oh, toll. Weißt, das war natürlich, hat nie immer gezogen, aber manchmal ja. Ja, und so kam ich dann halt zum Singen. Ja, dann bin ich halt irgendwie Sänger geworden. Auch noch, also in meinen anderen Bands, Gitarrist und Sänger, so wie es halt jetzt ist, bei Mercury. Ja, und dann, wie gesagt, und irgendwann kam halt der Posten bei Angelus irgendwie so. Ja, und dann habe ich dann da gesungen, so. Und fanden wohl dann alle ganz gut und dann fand ich das auch gut. Ja, und dann habe ich aber auch erstmal so gelernt, also ich hatte zwar Vorbilder, ich hatte zum Beispiel, ja, so, was ich halt gut war, Bruce Dickinson fand ich geil, Rob Halford, irgendwie, also so als Sänger halt jetzt, ne? So, und dann irgendwie noch so mehrere Sachen, also von jenen so ein bisschen immer, ne? Und dann auch hier ist Savage, John Olivia, oh geil, ne? Diese verkratzte Belief, ach, so einer so meiner Lieblingssongs. Also wenn ich mal eine Beerdigung habe, wo ich sterbe, also wo ich halt schon mit, habe ich schon zu meiner Frau gesagt, dann spielst du aber bitte Belief, ja? Ich möchte nicht hier so ein Orgelgedudel haben, ich möchte feiern. So. Ne? Und das ist halt so mein Beerdigungssong, Belief, finde ich geil. Ja, auf jeden Fall, so wurde ich dann von jenen so ein bisschen inspiriert, aber habe jetzt nicht gesagt, ich muss jetzt so singen oder ich muss mir das so anlernen, weil das ist irgendwie Quatsch. Das versuchen immer viele dann genauso zu klingen wie ihr, wie jemand. Also man muss schon irgendwie einfach seine Stimme die Zeit lassen oder sich halt, oder ja, sich selber zu entwickeln. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
So. Ne, man hat so gewisse Sachen, wo man halt gerne so, man lässt sich halt gerne inspirieren vielleicht so ein bisschen, ne, ist ja auch ganz normal, macht ja jeder, egal ob Schlagzeuger, Gitarrist, Sänger, was weiß ich, Triangelspieler, egal, man lässt sich ja irgendwie inspirieren, ne, von irgendwas und man hat ja so ein bisschen so Vorbilder, so möchte man auch, ne, so ein bisschen... im Inneren sein, so, ne, und aber man muss dann seiner Stimme die Zeit geben, um sich selber zu entwickeln, um selber so zu klingen, weil sonst heißt, ach, guck mal, der klingt wie der und der klingt wie der, ne, und das ist halt manchmal schwierig und, ja.
Und zum Thema der klingt wie der oder der klingt wie der hätte ich jetzt noch folgenden Vorschlag. Wir biegen langsam schon Richtung Zielgerade ab, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Die Podcast-Playlist möchte natürlich mit Songs gefüttert werden und wir starten erstmal mit Songs entweder von dir oder an denen du beteiligt warst. Die würde ich halt entsprechend in die Liste packen und würde dich dann bitten, ein paar Worte gerne dazu zu verlieren. Das ist lustig, weil den einen Song hast du vorhin sowieso schon mindestens einmal genannt und es ist mein absoluter Lieblingssong von Angel Dust, der Titelsong vom zweiten Album, an dem du beteiligt warst, Bleed.
Genau, Bleed. was wolltest du jetzt dazu was hören, oder?
Ja, gerne irgendwie, was textlich daran besonders für dich ist oder musikalisch, weil es ist ja nicht so... Also Bleed ist ja, wie ich finde, jetzt kein klassischer Angel Dust Song. Wie du ja gesagt hast, Angel Dust auf ihren ersten Alben haben Thrash Metal gemacht und jetzt sind Keyboards drin. Keyboards sind ja aber auch noch was anderes als so ein Piano-Opening, wie es Bleed hat. Und ich finde, der Song hat ja auch einen sehr melancholischen Vibe, den ja nicht jetzt unbedingt jeder so als Album-Opener verwenden würde.
Nee, das hat, also wie gesagt, die ersten beiden Alben von Angel Dust waren ja trashig. Die waren Into the Dark Past, dann kam To Dusty Will Decay. Dann mit der neuen Besetzung, wo ich mit dabei war, war ja Border of Reality und dann kam Bleed. So, nach der Border of Reality Tour waren wir ja nochmal mit Jack Panzer unterwegs Ende des Jahres und bei der letzten Show in Bochum, ja, wir hatten ein paar Songs, hatten wir mal fertig so, ne, und dann kam die Plattenfirma an, ja, ihr geht dann irgendwie 11. Januar Studio, ne, klar, ne, ist schon alles gebucht, wir haben noch nichts fertig, so, wieso? Ja, ist schon fertig, dann müsst ihr jetzt dran. Okay, dann haben wir es halt kurz Weihnachten gefeiert, zwischen Weihnachten und Neujahr Songs geschrieben, obwohl ja dann noch nicht alle hatten. Aber deswegen war das Album eigentlich von der Produktion her sehr stressig und sehr chaotisch. Aber Bleed war zum Beispiel ein Song, den wir schon auf der Jack Panzer Tour schon gespielt haben, obwohl ich da noch nicht die richtigen Texte hatte. So ein bisschen Swedish-Englisch, aber mit der Refrain, der stand schon quasi, weil, ja. Und der Song entstand quasi im Proberaum. Das war eigentlich eine schnelle Nummer irgendwie. Steve und ich, wir haben da so ein bisschen dann rum. Also Steven hatte diese Klaviernummer. Hatte dieses Anfang, was man auch auf diesem Album hört. Das Bling, 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 Bling. So, Bling, 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 Bling. So, dann hört er das auf und dann stammen wir da alle. So, und jetzt, ja, erstmal nach Penny. Nein, haben wir jetzt nicht gemacht. Haben wir natürlich gesagt, ja, jetzt müsste was rein. So, dann habe ich irgendwie so ein da, immer so. Dann hat er dann einfach eine Melodie gespielt. Hatte die auch erstmal nur durchgespielt und dann irgendwann haben wir einfach auf die 1 wie eingefangen. Ne? Und weil halt Bernd noch nicht ganz wusste, weil er spielt, hat er erstmal nur auf E gespielt. Und dadurch entstand halt dieses, weil am Keyboard diese Melodie dann, die ist quasi diese Hauptmelodie, weil ohne die das Piano klingt der Song nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Die gibt quasi den Ton an, so, ja. Und dann habe ich, und dann groovte dann wie Sau. Und dann habe ich dann irgendwas gesungen. Ich wollte direkt nicht erst ruhig mit Strophe anfangen. Ich habe direkt rein, weißt du, direkt Strophe, Frighting Shadows und nicht erst, erstmal Strophe, dann kommt die Bridge ein bisschen höher und dann der Refrain. Ich wollte direkt, da muss direkt hier, ne, so. Ja, und so entstand, also der Song war auch schnell fertig, sag mal so, mit noch ein paar Feinheiten ausgearbeitet, sag ich mal so. Also das Grundgerüst stand in einer halben Stunde und der Song war in einer Stunde fertig, so ungefähr.
Ja, ist doch sehr schön.
Ja, und als wir im Studio waren, haben wir dann einfach was aufgenommen. Also wir hatten auch ganz andere Songs, wo wir gesagt haben, ja, das ist cool. Zum Beispiel Never ist ein geiler Song, der ist total super. Also Bleed war eigentlich, ja, ist geil, ruft gut, klingt jetzt ein bisschen anders wie die anderen. Nur Sigi Bam, unser Produzent damals, sagte, das ist ein Clubsong, da machen wir einen Clubsong raus, wie Clubsong. Ja, der wird bestimmt gespielt, der muss auch direkt als erstes auf dem Album. Hm. Ja, und gut ist, dass wir das gemacht haben. Weil, wenn man die CD hört, du machst auf Play, kommt direkt dieses, klar, jetzt ist er natürlich bekannt, der Song, man kennt ihn, aber am Anfang so, es ist auch so, wenn der aus ist, meint man immer, man müsste nochmal anfangen. Das ist echt, ja. Deshalb ist so Bleed auch echt so, die Haut echt und auch live, wenn wir die ersten Töne gespielt haben am Piano, dann war schon klar, so jetzt ist gleich hier Action, ne, in der Halle, ne, irgendwie. Ja, das ist cool. Also ich finde auch so jede Band hat ja ihren Hit irgendwo. Ich glaube, und bei Angelus ist es halt Bleed.
Gehe ich von aus, ja. Auf Spotify hat er auf jeden Fall sehr viele Wiedergaben.
Ja, also wir haben, ja, bei YouTube, überall, ich hätte auch mal gerne ein paar Live-Videos von anderen Songs, nee, Bleed. Da denkst du auch, mein Gott, wir haben noch mehrere Songs, hat nicht mal einer mal was anderes aufgenommen live, aber ist halt gut, ja, freut mich ja auch, ist ja überhaupt kein Thema, ne? Nur manchmal denkst du, vielleicht hat einer mal, was ich, irgendwie Song mal aufgenommen, nee, den findest du nicht, ne, klar, so Nightmare ist drauf und was weiß ich nicht alles, ne, so Border of Reality ist auch klar, ne, aber so Bleed ist echt so Pem, ne? So, ja.
Absolut. Und dann springen wir mal zwei Alben weiter nach vorne zum Album Off Human Bondage und der Song Inhuman heißt er. Was fällt dir dazu ein?
Inhuman war eigentlich ein Gitarrenriff, was ich deswegen, also ich habe ja teilweise, das war ja so, wir wollten das Album ja machen, hatten aber noch nicht viel gehabt und kurz davor ist ja Bernd ja ausgestiegen und ja, und da mussten wir irgendwie ja weitermachen und wir hatten ja zu der Zeit nur den Richie als Gitarrist und der kam halt aus den Staaten, wir haben uns halt gegenseitig ein bisschen, da war ja nicht so wie heute so mit der Technik, der hat was aufgenommen, musste das noch ein bisschen im Studio bearbeiten und hat uns das irgendwie, ich glaube, noch niemals per E-Mail, ich glaube, per CD geschickt oder so, da gab es ja noch niemals Stick. Stick, was ist ein Stick hier zum Trommeln oder was? Nein, Stick, was? Ne? Ja, so haben wir dann irgendwie die Klamotten, dann ist auch mal, oder ein Tape, haben wir ein Tape gemacht, irgendwie auf Kassette aufgenommen und dann darüber geschickt. Hat, glaube ich, 3 Wochen gebraucht, bis das da drüben war oder so ungefähr. Ne? Ja, und Inhuman war eigentlich so die erste Nummer, die ich so zu Hause gemacht habe. Ich hatte halt so einen Riff und Ja, der sollte schon richtig schön auf die Fresse gehen. Irgendwie auch gesagt, langlich sollte dieses Album, da hat halt Steven wieder die gute Idee gehabt, dieses, man ist ja manchmal als Mensch in sich selber gefangen. Weißt du, was ich meine? Man ist ja, ja da drin und man kommt, ja, manche Leute, die kommen nicht mehr weiter im Leben. Die sind in sich selber, die stehen sich selber im Weg auch, ne? So.
Genau.
Ne? Und ja, darüber handelt der Song auch, ne?
Und damit kommen wir dann zu deiner aktuellen Spielwiese, zu Mercury Tide und zu einem Song, der, glaube ich, gerade auch so ein bisschen von euch gepusht wird, wenn ich das richtig gesehen habe, House of Horror.
Genau. House of Horror war eigentlich auch jetzt auch ein Song, wo ich so gedacht habe, der ist geil, der klingt gut, der groovt irgendwie, aber da steckt halt viel mehr hinter. Da ist halt, ich finde es ja auch, ich beschäftige mich auch viel mit Themen, die so in der Welt so passieren und wo ich da manchmal denke, hat das denn keiner gesehen? Hallo? Warum sind die Gesetze auf einmal so komisch? Warum werden manche nicht bestraft für diverse Sachen? Weißt du, was ich meine? Und wenn man dann manche so Sachen dann hört, und die ich auch selber als Kind dann zum Beispiel erlebt habe, wo halt viel Gewalt war und auch manche Leute das gesehen haben, aber hat keiner was gemacht. Weißt du? Mhm. Ist ja auch heute auch so. Ich weiß nicht, warum Leute manchmal weggucken. Ne? Und gerade, und wenn es so um Kinder geht und so, finde ich das sehr schade. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Ne? Und ist halt, muss man vorsichtig sein mit diesem Thema, wie man das dann auch dann so rüberbringt. Deswegen kommt der Refrain halt ein bisschen catchy rüber, ein bisschen fröhlich. Ah nein, das soll eigentlich nur genauso heißen, immer, der soll ja heißen, ey, guck mal rein hier, ihr könnt ja alles sehen, wie ich hier, ne? Ne? Wie ich hier das Opfer bin, und aber ist euch ja so egal, so ungefähr. So soll es halt darüber kommen, was es eigentlich ja mehr so den Leuten zu sagen, hör mal, macht doch mal die Augen auf. Ne? Oder habt ihr keine Eier in der Hose? Warum könnt ihr nicht mal was sagen? Ne? So, darum geht's in diesem Song. Ne? Und das finde ich halt immer sehr, sehr wichtig, weil das wird nämlich oft vergessen in dieser Welt, weißt du? Und das ist halt viele, da ich auch im Krankenhaus arbeite, sehe ich auch oft wieder manche Fälle, wo ich immer denke, warum macht da keiner was gegen, ne? Ja. Aber die Gesetze sind dann halt wieder ganz anders, ne?
Ja, das ist wahrscheinlich ein Thema, wo man endlos drüber sprechen könnte und sich nur aufregen würde. Genau,
da kannst du endlos drüber reden, aber manchmal ist ja die heutzutage schon, man muss mal aufpassen, wenn man sich dagegen ne, dass man nicht da an irgendwelchen Leuten damit, sag mal, um den Schwanz dreht. Ne? Manche, die solltest du vielleicht um den Schwanz treten. Ne? Sag ich mal jetzt.
Das ist so, genau. So, aber natürlich darfst du auch noch Songempfehlungen jetzt den Leuten da draußen geben. Irgendwas, wo du sagst, das muss doch jeder in seinem Leben mal gehört haben. Du darfst jetzt gerne mal 3 bis 5
Songs. Egal, welche Band?
Ja, klar. Also auch musikalisch ist es eigentlich egal, so 3 bis 5 Songs, wo du sagst, die sind für dich als meinetwegen junger Mensch oder auch als Künstler im Allgemeinen immer wichtig gewesen. Oder auch, was weiß ich, heute Morgen hast du es im Radio gehört und denkst, es ist mega geil, sollte jeder kennen. 3 bis 5 darfst du uns gerne mal empfehlen.
Okay, also ich bin halt immer offen für alles. Also egal welcher Musikstil. Ich bin immer offen für alles. Zum Beispiel, also habe ich ja vorhin schon erwähnt. Für mich war damals ein wichtiger Song "Victim of Changes" zum Beispiel von Judas Priest. Dann ein Song "Believe" von Sabotage holt mich auch immer wieder ab. Es steckt so viel Emotion hinter. Ich habe zu der Zeit auch viel damit erlebt mit diesem Song und war für uns auch so eine Hymne, ja. Dann gibt es zum Beispiel noch einen Song von Anathema oder Anathema, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, also der eine sagt so, der eine so. Forgotten and Hopes ist auch sehr, ist eine sehr, sehr ruhige Nummer. Mhm. Finde ich auch sehr cool. Dann natürlich für mich auch damals als Rotzigen war für mich natürlich auch, wo ich überhaupt so dieses Empfinden hatte, ich möchte eine Band haben, war natürlich auch Aha mit Take On Me. Aber die haben auch viel, viel geilere Songs gemacht, die Leute jetzt nicht so kennen. Ne? Zum Beispiel gibt es von den einen Album Lamb to Slaughter, ist glaube ich auf dem Memorial Beach drauf. Das ist glaube ich das 5. Album, 4. Album. Zum Beispiel, die Nummer ist zum Beispiel auch cool. Ne? Was haben wir denn noch? Ja, dann von Ozzy, Gitarrenriff finde ich zum Beispiel total geil. I Don't Know, den Song.
Der Opener von Blizzard of Oz. Also,
ja, ich finde auch dieses, auch so in mehreren Versionen, ich finde auch die Live-Version mit Zakk Wylde und ach super, kann ich, ach, das ist so, es gibt einen, habe ich mir ja letztens nochmal angehört von Ozzfest, ja, Ozzy ist ja als leider tot irgendwie, Ozzfest irgendwie, irgendwo gibt es so ein YouTube-Video, dann ist auch noch ein anderer Gitarrist bei, da spielt auch der Bassmann von Metallica spielt jetzt, der ja da, ich habe jetzt den Namen vergessen, ich vergesse sowas immer, also Namen sind bei mir immer manchmal ein bisschen, muss ich erstmal mal, ja, zum Beispiel die Version ist auch mega geil und die groovt die wie Sau, ne, irgendwie. Wo sind wir jetzt bei wie vielen Songs?
Ich glaube, das waren schon 4, 5, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Okay, also da gibt es ja bestimmt noch mehr, aber das sind jetzt die ersten, die mir jetzt so eingefallen sind, wo ich sagen würde, yo, das ist cool. Also, das waren ja jetzt so meine, ne, so Sachen, ne, so. Es gibt noch viel mehr, aber ich glaube, dann können wir noch bis morgen früh hier sitzen irgendwie.
Davon gehe ich
aber auch. Aber vielleicht treffen wir uns ja mal wieder beim McDonald's, dann können wir da noch ein paar Bierchen trinken und dann können wir noch mal mehr quatschen. Wo wohnst du denn eigentlich? Kommst du irgendwo? Oder wenn du sagst, wir haben uns in Essen gesehen, aber
ja, gut.
Ich glaube, du wohnst jetzt woanders.
Das ist jetzt ja auch über 20 Jahre her. Mittlerweile wohne ich in Moers. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns zufällig in Essen sehen, ist jetzt eher gering, obwohl du wohnst ja quasi bei meiner Mutter um die Ecke. Also da bin ich schon ab und zu mal. Vielleicht besteht die Chance, ja.
Ja, und dann irgendwie später am Abend. Oh, das kann böse enden.
Richtung Nord, ne, oder Turok.
Dann gehen wir noch ein bisschen Turok irgendwie und gehen wir da hin. Ne, ja, da.
Genau.
Ja, also wir haben jetzt auch nochmal, um nochmal Werbung zu machen, wir haben jetzt auch gerade bei, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben gerade bei bei Hofer machen wir gerade so ein brauchen wir eure Stimmen. Ihr könnt ihr alle auf der Mercury-Seite finden. Da sind wir gerade bei so einem, bei so einem kleinen Wettbewerb mit bei, mit dem Song House of Horror. Ja, und wir spielen auch am 6.9. hier in Wattenscheid eine Unplugged-Show mit Curry Shadwell. Und könnt ihr aber alles bei uns auf der Seite lesen, irgendwie. Dann.
Genau.
Dann wäre cool, vielleicht sehen wir uns ja da und das wäre ja ganz cool.
Ja, schauen wir mal. Ja, Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit hierfür genommen hast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß, damit in deiner eigenen Vergangenheit zu schwelgen.
Ich hatte mega Spaß. Von mir aus können wir auch nur 3 Stunden weiterreden. Ich glaube, den Hörern ist er dann nicht einfach mal zu viel. Schlafen dabei ein. So. Und wäre dann so 3 Stunden später wach und dann immer noch am Labern.
Ja, 3 Stunden wäre vielleicht in der Tat ein bisschen viel, aber.
Ja, ich mache nochmal 3, 4 Kaffee und dann geht das. Ja, also mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht, auch mal so echt mal so ein paar, auch so diese Quizfragen zu stellen, so fand ich cool.
Das freut mich sehr.
Ja, da muss ich dann erstmal selber schnell überlegen, was, ja, aber da manchmal die so spontan sind, ist schon ganz cool.
Das freut mich sehr, ja. Wie gesagt, vielen Dank, dass du hier dabei warst, dir die Zeit genommen hast. Leute, man kann nur sagen, hört in das Mercury Tide Album rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ich es richtig verstanden habe, freut Dirk sich bestimmt auch, wenn der ein oder andere mal eine Vinylplatte bei ihm ordert. Also ich muss das auch noch dringend machen, aber du kennst das wahrscheinlich auch. Man will immer Dinge tun und irgendwie vergisst man es dann. Also werde ich das gleich im Nachgang erstmal machen.
Genau. Also auch an alle Hörer, ihr könnt mich einfach oder uns einfach auf der Facebook-Seite anschreiben, eine Nachricht hinterlassen, einfach über Chat, ihr schreibt mir, ey, hi, ich möchte, wir haben auch die T-Shirts, alles da, irgendwie, wenn ihr was haben wollt, einfach sagen, werden uns da irgendwie dann einig, wie wir das machen. Wenn ihr hier aus Essen kommt, kann man sich natürlich auch treffen auf ein Bier und dann bringe ich die Sachen mit, ganz einfach. Da wäre natürlich auch so eine Möglichkeit, ne? Ja. Aber wie gesagt, es gibt auch die Merch-Sachen bei den Shows und ja, ganz normal. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich.
Ja, klar, ich bin ganz Ohr.
Eine letzte. Was ist denn dein Lieblingssong von dem neuen Album?
Boah, ist ja immer eine fiese Frage.
Boah, ja, jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Nein, lass dir Zeit, schreib mir einfach.
Okay, weil da muss ich wirklich mal drüber nachdenken, weil es ist ja immer so, ich glaube, du kennst das aber auch, klar, normalerweise ist der erste Impuls, was man spürt, eigentlich das Richtige. Aber es kann ja auch sehr stark stimmungsabhängig sein. Weiß ich nicht, jetzt hat man vielleicht gerade heute irgendwie einen doofen Tag gehabt und wird dann vielleicht eher einen Song nehmen, der halt ein bisschen eine aggressivere Stimmung verbreitet.
Genau.
Obwohl man eigentlich vielleicht die ruhigeren Töne eher so mag. Also, sowas aus meinem Munde, wo ich immer sage, am Ende von wenn wir Album des Monats machen, muss von jedem Album eine Songempfehlung her. Ne? Das ist schon gemein. Ne? Pass auf, folgender Vorschlag. Ich höre es mir morgen im Laufe des Tages nochmal komplett an und kann es dir dann final morgen mitteilen. Das ist mein Deal.
Lass sie einfach Zeit.
Genau. Ich entscheide mich dann, wenn ich es dann mal schön von Vinyl gehört habe und wirklich die ganze Klangqualität genießen konnte, weil Streaming ist ja schön und gut, aber zu Hause wirklich so eine Schallplatte auflegen und sich mal bewusst mit einem Medium auseinandersetzen, ist einfach geil, oder? Das ersetzt Streaming nicht.
Genau. Und das hat ja auch vorhin schon die Frage, als du mich gefragt hast, CD oder Vinyl? Vinyl. So, CD kommt bestimmt auch nochmal, weil viele Sachen, die es in den 90er auf CD gab, gab es halt nicht auf Vinyl. Und irgendwann, ne, hat man dann so ein paar Gruppen, wo man sagt, ja, gibt's aber keine Vinyls von, also muss ich mir die CD nochmal irgendwo herholen, ne? Und das ist auch immer so ein, aber Vinyl ist halt immer, die bleibt. Und es ist halt auch was Schönes. Und viele so die, ja, so viele Fans, wenn du dir damals eine Platte gekauft hast oder auch noch heute, du machst sie auf und da ist irgendwie was drin und die ganze Vorbereitung, ja, ne, so, ich find's schon cool.
Ja, Vinyl hören ist so eine Art Ritual, ne, eine CD oder auch ein Stream, den schmeißt du an und das läuft, aber ein Vinyl musst du aus der Hülle nehmen, musst dann ja auch den Player, also den Schallplattenspieler vorbereiten.
Sauber machen.
Und das entschleunigt ja auch unglaublich.
Ja, und es macht aber Spaß, alleine schon, wenn man auch so die Begeisterung, wenn man so irgendwie mal auf eine Plattenbörse geht und wie gesagt, man lernt viele Leute kennen, wie unseren jetzigen Schlagzeuger, habe ich kennengelernt. Ja, das sind auch so eine Sache, vielleicht kann man da erst noch mal kurz an, also ich habe zum Beispiel einen Schlagzeuger auf der Messe kennengelernt. Der Gitarrist war mal ein Kunde von uns, von der Schreinerei, wo ich mal gearbeitet habe, der hatte da eine Gitarre stehen. Der ist auch so, ne, waren auch so mal ein bisschen unterhalten und wollten uns auch über Jahre mal immer mal treffen für ein bisschen Jam. So, der Bassmann ist, mit denen habe ich so damals die Lehre gemacht irgendwie und wir haben da schon damals ein bisschen Sound gemacht und uns dann knapp 30 Jahre aus den Augen verloren, mal zwischendurch auf irgendwelchen Festivals getroffen. Und jetzt durch Zufall, durch einen Doktor, der ja sein Nachbar ist, der mir dann seine Nummer gegeben hat und da wieder der Kontakt entstanden ist und ich dann herausgefunden habe, dass er jetzt nicht mehr Gitarre spielt, sondern Bassgitarre. Das war super. Den dann angesprochen und unseren Keyboarder verdient im Krankenhaus seinen Nebenjob irgendwie und studiert aber Musik und hat sich oben hier am Hörsaal einfach an dieses Wandpiano gesetzt und hat da ein bisschen rumgedudelt. Und ich habe ihn gefragt, so, was hört er so an der Musik? Hätte er Lust oder kann er sich vorstellen, in der Band zu spielen? Ja, hat er. Ja, alles klar. So entstand die Band.
Kann man sich nicht ausdenken. Ne? Das ist das wahre Leben.
Ja, aber das ist cool.
So, wir sind leider wirklich am Ende angekommen, aber das letzte Wort gehört natürlich dem Gast. Das heißt, du darfst die Hörer verabschieden in die Nacht, den Tag oder wann auch immer sie diesen Podcast jetzt hören, mit weisen Worten oder gerne auch mit irgendeinem schlauen Zitat. Ich weiß, ich habe dich nicht darauf vorbereitet, von daher, wenn es jetzt nicht das beste Zitat der Welt ist, ist das überhaupt nicht.
Das finde ich jetzt richtig gut von dir. Jetzt brauche ich nochmal eine Stunde zum Überlegen. Nein, hallo Leute da draußen. Auf jeden Fall macht es mir sehr viel Spaß, mit der Musik oder euch mit meiner Musik zu begeistern. Ich habe Spaß daran, euch kennenzulernen, mit euch zu schreiben. Und Musik verbindet halt, ja. Und Musik ist halt was ganz Besonderes. Und Musik ist halt Frieden, Musik kann zusammenfinden und kann Probleme lösen. Deswegen, Leute, macht euch nicht immer über alles Sorgen. Ich sag immer, am Schluss ist alles gut.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Schlusswort, mein Gott. Das.
Der war doch jetzt gut, ne? Genau. Nein, aber ich habe immer gesagt, am Schluss ist immer alles gut. Auch wenn du vor Ruin stehst, erstmal gucken, fluchen. Und dann sich einen Plan machen, wie du das jetzt am besten wieder hinkriegst. So.
Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Dirk. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.
Okay, bis dann. Ciao. So, dann mache ich hier auch mal Stopp. Dann werde ich das gleich bearbeiten. Und dann werde ich dir das schicken. Das muss ich halt erstmal zusammenfinden. Das soll ich mal erstmal Stopp.